Man muss die Technik ein bisschen nutzen, ja?
Herzlich willkommen zur 620. Ausgabe des Snickbots. Wir haben heute für euch den Film Das Letzte, was er wollte, mit dabei. Und mit mir hier aus dem Dschungel, das ist Robert Krüger. Und die Reporterin, das ist Christoph Kern.
Das bin wohl ich. Und da ich keine Lust auf irgendwelche schmierigen Waffendeals habe, muss die Stefan Liesbeth für mich übernehmen. Cheers.
So. Du hast mich mit meiner Tarzan falsch.
Ja, völlig.
Ja, also hätte ja sein können. Du hast den Film ja gar nicht gesehen, deswegen.
Nee, nicht. Du hast nur Dschungel gesagt und das war das erstbeste Blöde, was mir eingefallen ist.
Ja, ist doch schon ein ganz guter Anfang. Sehr gut.
Ich habe überhaupt nicht verstanden. Ich gesagt, hä? Was macht ihr für ein Geräusch? Na gut.
Ja, er hat versucht, Tarzan nachzumachen. Ja. Du hast in der vergangenen Woche oder irgendwann empfohlen in unserer internen Gruppe, man möge doch den Film Das Letzte, was er wollte, schauen. Und Claudia ist dir sofort beigesprungen und hat gesagt, ja, super. Dann hat sie irgendwas gespoilert, was sie aber dann wieder gelöscht hat. Oder auch nicht. Wir wissen es noch nicht. Also Und hat aber trotzdem den Film auch empfohlen. Deswegen sprechen wir heute über Das Letzte, was er wollte. Worum ging's?
Es geht um eine amerikanische Journalistin, gespielt von Anne Hathaway, in den, ich glaube, in den 80ern war das, frühe 80er, das könnte auch späte 70er, ich glaube aber frühe 80er. Und die in so einer Agenten, in so einer Mittelamerika-Agentengeschichte verwickelt wird. Ihr Vater ist, also sie übernimmt irgendwie so einen Job für ihren Vater, da geht es dann um irgendwie Waffen verschieben oder irgendwas verschieben. Waffen verschieben. Und der Vater, gespielt von Willem Dafoe, da bei dem geht im Hirn schon, also der ist dement, und da geht es halt schon ein bisschen drunter und drüber im Hirn. Und ja, und dieser Trip nach Mittelamerika, der eskaliert dann und sie geht da verloren oder wird entführt oder kommt nicht mehr zurück oder irgend sowas in der Art, so dazwischen. Ben Affleck spielt noch eine relativ tragende Rolle im Außenministerium, im amerikanischen. Ja, das ist so das, worum es geht. Und das plätschert so eben durch den Dschungel.
Ja.
Oder möchtest du dem noch was hinzufügen? Eins kann ich noch hinzufügen. Wenn ich das, was die Claudia geschrieben habe, richtig verstanden habe, ist das nach einer wahren Begebenheit. Und da hat einer ein Buch drüber geschrieben, das die Claudia gelesen hat und empfohlen hat. Ich glaube, den Film hat sie noch nicht gesehen.
Aber stimmt, sie hat es mindestens auf Grundlage des Buches empfohlen, das stimmt. Ja, also ich habe es ehrlich gesagt nicht geschafft, den Film durchzustehen, weil ich mir kam, wie du und Claudia einen Tarantino-Film beschreiben. Da laufen Leute über den Bildschirm und labern miteinander. Vielleicht war ich auch müde oder betrunken oder sonst irgendwas. Ich glaube nicht. Aber es war so, warum labern die jetzt die ganze Zeit? Was soll das denn? Es geht nicht vorwärts, geht nicht rückwärts. Dann kommt wieder dieser Vater, der ist offensichtlich dement, hängt aber dauernd in irgendwelchen Bars ab und betrinkt. Also dann diese Zusammenschnitte, wenn die da am Flughafen oder irgendwo Kontaktpersonen treffen sollen. Also diese Montage war fürchterlich so klischeehaft. Oh, ist es der? Oh nein, ist es vielleicht der? Oh, ist es der? Der fällt sich auch für den. Also, nee.
Ja,
überhaupt
ich hatte
nicht gekriegt.
Ich hatte es euch ja als Agentenfilm mit Top-Besetzung angepriesen. Und es sind halt keine...
Hattest du ihn da schon gesehen, oder?
Ja, da hatte ich ihn gesehen. Es sind halt keine Autoexplosionen. Nee, ich habe ja hab das gleiche Problem mit dem Film auch gehabt. Mich hat es nur deswegen interessiert, weil, dass ihr den auch schaut, weil es eher euer Genre ist und halt meins nicht.
Ja,
deswegen, dass, total. Dass er mir nicht gefallen hat, hätte auch daran liegen können, dass es einfach nicht mein Genre ist. Ich habe ein ähnliches Problem mit dem Film. Er ist komisch wirr. Ich habe so das Gefühl bei ihr, sie stolpert so durch die Handlung. Also das ist nicht so zielgerichtet, wie wir das aus Agentenfilmen kennen. Ich habe dann hinterher...
Gut, sie ist halt auch keine Agentin.
Genau, sie ist auch keine Agentin. Ist aber häufig ja in so Agentenfilmen auch, dass es irgendwelche Journalistinnen sind, die dann Superkräfte entwickeln. Ich habe mir hinterher gedacht, vielleicht ist das aber auch die Stärke des Films oder des Stoffs. Vielleicht ist der Stoff nicht super umgesetzt, aber nämlich, das ist ja ein Klischee eigentlich, dass wir aus Agentenfilmen kennen, dass die immer so zielgerichtet super agieren mit doppelten und dreifachen Boden und noch ein paar Wendungen. Gut, Wendungen gibt's in dem Film schon auch, aber es fühlt sich für mich irgendwie plausibel an, dass sich das so anfühlt. Also wenn ich mir vorstelle, so, ich müsste jetzt so in den 80er Jahren in Mittelamerika so einen Waffendeal durchziehen, und würde dann vielleicht noch von Drogendealern entführt oder keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, so irgendwas in der Art, also nagelt mich nicht darauf fest, dann würde sich das wahrscheinlich für mich ähnlich anfühlen, dass ich nicht wüsste, wo vorne und hinten ist, dass ich nicht mal so richtig weiß, in welchem Land ich eigentlich gerade bin, dass ich nicht so richtig einen Plan habe und dann eben vielleicht durch Glück irgendwo hinstolper, vielleicht durch Pech aber auch irgendwo reinstolper, wo ich gar nicht rein will. Und das fühlt sich dann irgendwie doof an. Und so fühlte es sich auch an, ihr zuzuschauen. Irgendwie doof und ohne Plan. Aber richtig Spaß macht es nicht, das ist schon recht.
Ja, also ich hatte immer wieder so den Eindruck, so, boah, jetzt müsste eigentlich gleich mal so sein, wie ich das gerne mag. Und ja, mein Gott, wenn die ein bisschen labern wollen, labert halt, aber also mir waren dann auch zu viele Klischees, zu viele.
Echt? Ich fand das
so das Pseudo,
wenig Klischees.
Pseudo-Agentenfilm. Vielleicht fast sogar ein bisschen, als würde jemand Agentenfilm spielen wollen.
Ja,
also stimmt. Weißt du, wenn wir beide jetzt sagen würden, so, boah, lass uns mal in Frankfurter Flughafen gehen, da sind wir jetzt Agenten oder so, da laufen wir auch rum und dann gehen wir in so eine Bar und dann gucken wir da und dann setzt sich da irgendjemand mit einem Trenchcoat hin und dann,
Ja, stimmt, das war ja grotesk, diese Szene. Aber das hat sie ja sogar so kommentiert, dass das Albans Agentenspielen sein, dass sie darauf keinen Bock hat.
Ja, aber auch, ja, also mir ging schon so, dass da noch mehr. Jetzt fallen sie mir natürlich nicht ein, aber auch die Szene mit ihrem Vater ist halt irgendwie, also, nee. Also, toll gespielt von Willem Dafoe, aber.
Ja, das schon.
Auch
ja, überhaupt toll besetzt auch.
Dieser Wechsel immer zu, jetzt ist er total klar und jetzt ist er voll daneben und jetzt ist er so halbgar, jetzt merkt er es. Das fand ich richtig gut.
Genau, die Darstellung der Demenz war schon gut.
Ja. Auch wenn es sehr unangenehm war. Ja. Ja, so. Bob, hast du Fragen an uns?
Ist
schon gar nicht mehr da.
Ja, doch. Nicht so wirklich, weil ich kann es mir nicht so recht vorstellen, was mich daran jetzt interessieren sollen würde.
Ja, das trifft genau, das ist alles nicht greifbar. Und auch wenn man da drin ist, man kann nichts greifen. Man kann nicht mal, also außer vielleicht so ein paar Einzelaspekte, so dieses, also, ja, man kann aber nicht mal drauf zeigen, sagen so, hier, das finde ich aber doof oder das stört mich, sondern es ist alles so, nicht Fisch, nicht Fleisch.
Ja.
Und das, also, wie gesagt, das kann ich dann, das Einzige, was ich konnte, war das von auf der Metaebene dann hinterher sagen, ja, okay, wahrscheinlich ist das genauso. Wenn man halt als Noob in so eine Situation geworfen wird.
Mhm.
Aber es macht irgendwie keinen Spaß.
Aber auch dann kann man doch daraus eine vernünftige Geschichte erzählen, oder?
Tja, das Leben erzählt aber vielleicht keine vernünftigen Geschichten.
Ja, aber ich will das Leben nicht gucken. Ich habe selber eins. Das reicht. Also,
tja,
ich möchte ja jemanden, der mir eine Geschichte erzählt. Und ich möchte nicht jemanden, der mir, der sein Leben beschreibt, ohne Spannungsbögen. Also, weißt du, so, ja, dann bin ich auf die Arbeit gefahren, dann bin ich auf der rechten Spur gefahren, dann bin ich auf die mittlere rübergezogen und dann bin ich wieder zurück auf die rechte, nachdem ich den LKW überholt habe und so, ja.
Also, klingt jetzt schon spannender als der Film.
Ja, weil Autos drin vorkamen, das ist ja immer gerannt für Aufregung.
Ich habe gerade mal der Regisseurin hinterhergeklickt. Ich kenne nichts von dem, was sie bisher gemacht hat. Also insofern auch da jetzt kein Hint irgendwie, dass man irgendwie, hätte man jetzt vielleicht irgendeinen Stil erkennen können, wenn man die Sachen gesehen hätte, aber
Haben wir es einfach nicht kapiert. Vielleicht muss die Claudia uns das noch erklären.
Ja, kann schon sein.
Das ist auch, glaube ich, ihr erster richtiger, ich nehme das zurück. Aber sie hat viele so TV-Movies und Kurzfilme und sowas gemacht, aber da sind auch, glaube ich, ein paar Langfilme dazwischen.
Vielleicht ist es auch eine grandiose Vorlage, die ganz schlecht umgesetzt wurde. Auch möglich.
Ja. Ich bin gespannt, wenn Claudia in einer der nächsten Sendungen mal über diesen Film oder mindestens mal über das Buch kurz erzählt, warum das so toll ist. Vielleicht müssten wir einfach das Buch einfach lesen und hätten viel, viel mehr Spaß dran. Kann ja sein. Warte mal, die jetzt live googeln in der Sendung. Der letzte Film der Regisseurin war auch schon von der gleichen Autorin, oder?
Du meinst Mudbound?
Ja. Von Joan Didion.
Nun denn.
Gut, aber
wir werden das heute wahrscheinlich nicht mehr ergründen.
Hilft uns alles nicht viel weiter.
Und habt ihr jetzt schon Zahlen dran gemacht oder habe ich es überhört?
Ja, wir drücken uns noch ein bisschen drum.
Habe ich es nicht überhört. Also. Ja. Na dann. Dann drücke ich es jetzt, quetsche ich das jetzt aus euch raus. Zahlen her, los.
Ich habe den schon in einem durchgeschaut. Sie hat mich nicht so zu Tode gelangweilt, wie das bei dir klang, Stefan. Und ich habe hinterher noch mal drüber nachgedacht. Also er hat irgendwas in mir ausgelöst, aber er hat mir keinen Spaß gemacht. Deswegen, also 4 Punkte oder so, womit ich genau mit IMDb mitgehe.
Okay. Ich bin auch bei 4 Punkten, aber auch nur, weil ich ihn nicht gehasst habe. Ich muss ja noch irgendwie Punkte haben für, wenn die Filme wirklich ganz schlimm sind. Und
wehtun.
Ja.
Es hat irgendwie nicht wehgetan. Es war so dahingeplätscher,
ja. Ja, genau. Es passiert halt auch nichts. Also wie gesagt, mein Arbeitsweg ist aufregender manchmal. Vorhin hat mich einer reingelassen. Das fand ich auch total nett. Bin ich auf die Autobahn draufgefahren, hat er von hinten geblinkt, konnte ich reinfahren. Geil, oder? Keine Pointe. So, ich glaube, ich werde die nächsten 3 Sendungen damit zubringen, euch aus meinem spannenden Leben zu erzählen. Vielleicht verfilmt es ja jemand.
Unbedingt.
Okay, also 2x4 Punkte. Wir sind nicht überzeugt. Wenn jemand von euch uns erklären kann, was wir vielleicht auch falsch verstehen. Also kann ja durchaus sein, dass wir es einfach irgendwie auf einer Ebene nicht richtig hinkriegen. Dann gerne auf Twitter oder auf, wie heißt das, Webseite, oh Gott, echt, ich habe noch nichts getrunken.
Facebook, Instagram, alles da.
Bescheid sagen, genau. Apropos trinken, es wird Zeit für die Droge der Wahl.
Fang direkt mal an.
Genau, ich habe ein Bier hier, was ich schon vor, habe ich schon 3 Ausgaben lang rausholen wollen und dann habe ich mir doch immer einen Drink gemacht. Ein Bellhaven Brewery Twisted Thistle IPA. Bold Bitter Bright Ale.
Das ist ja, wie viel Platz ist da noch auf dem Label bei so viel Text?
Und rechts und links sieht's aus wie Schornsteine oder sowas. Also ein bisschen Platz ist noch. Ja. Was trinkt ihr?
Ich bin heute krank zu Hause, weil mir ein bisschen die Erkältung zu schaffen macht. Ja, deshalb werde ich es mit dem Alkohol kurz dingsen, aber hier ist von vergangenem Wochenende noch ein offener.
Ich habe 4 Shots aufgebaut. Es bleibt kurz, was?
Nein, hier ist noch ein winziger Schluck. Es wird wahrscheinlich nicht mal mehr. Wie viel mag das sein? Vielleicht sowas wie 0,9 oder so. Also 90 Milliliter.
Ich wollte gerade schlechte Scherze machen.
Ja. Nein, also ein kleines Glas von einem Riesling von Wittmann. Ich mag die Rieslinge von Wittmann sehr. Und das hier ist von einem Fischgericht übrig geblieben. Und das trinke ich jetzt aus. Und damit hat sich's dann aber auch für heute. Mhm. Aus einem Wasserglas.
Bist du nur heute krank oder den Rest der Woche auch?
Puh, na, so wie sich das heute gestaltet hat, wahrscheinlich mindestens mal morgen noch. Und ja, ich... Ist, weiß ich noch nicht. Mal gucken.
Du hast Freitag.
Ach, du spielst auf Freitag an, wo wir essen gehen wollten. Ja, ich glaube, das wird steht zumindest mal in Frage.
Habt ihr das gehört? Die Ärztekammer hat Arbeitgeber dazu aufgerufen, diese Regelung, wie lange man ohne Krankmeldung zu Hause bleiben kann, zu ändern und zwar auf 6 Tage zu heben.
Oh, geil.
Ja, gut, aber damit sich die Leute halt nicht alle im Wartezimmer anstecken gegenseitig, ne? Und damit nicht alles kollabiert. Bei uns ist es 1 Tag.
Echt?
Also ab dem 1. Tag brauchen wir eine Krankmeldung.
Ja. What?
Wurde wohl in der Vergangenheit zu stark ausgenutzt.
Hast du wenigstens einen Arzt, der dir da entgegenkommt?
Inwiefern entgegenkommt?
Naja, es gibt ja Ärzte, die wollen dich wirklich jedes Mal untersuchen und es gibt Ärzte, die auch auf Zuruf mal so einen Zettel ausstellen.
Ja, also ich war ja früher bei meinen Eltern, solange die noch praktiziert haben, deswegen bin ich das nicht gewohnt, zu einem normalen Arzt zu gehen.
Ach so, das ist ja für dich ganz seltsam wahrscheinlich.
Das ist total seltsam.
Hey, wie Arzt. Und
deswegen habe ich das nächstbeste gewählt, als die dann in Rente gegangen sind. Ich bin zu einem Klassenkameraden jetzt.
Ja, okay, gut.
Okay, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Aber also was am Ende immer rauskommt, ist halt, und das ist bei den anderen halt auch, wenn du ab dem 1. Tag sofort eine Krankmeldung brauchst, dann sind Leute halt nicht 1 Tag krank, sondern immer eine Woche.
Genau.
Also das ist halt totaler Quatsch. Ja. Also es rechnet sich halt nicht fürs Unternehmen, aber ja, diese Entscheidung muss ja nicht ich treffen.
Genau, dass man einfach mal einen Tag sagt, oh, jetzt brauche ich mal Pause, weil irgendwie ist doof. Ja, ich schreibe sie jetzt immer bis Ende der Woche krank und dann, wenn es nicht besser ist, kommen sie nächste Woche nochmal wieder.
Genau.
Also auch bei einem normalen Arzt, also ich habe überhaupt keine...
Wir brauchen gar keine Sonderbehandlung. Das ist ganz üblich. Ja, ich meine, klar, die wollen dich ja auch nicht 1 Tag später wiedersehen. Ja, die wollen dich auch erstmal loswerden und schreiben sich halt eine Woche krank.
Ja, nee, ich meine nur, es gibt ja so Ärzte, die dann, weißt du, da sitzt du dann im Wartezimmer und dann wartest du da 2 Stunden und dann bist du dran. Und dann gehst du rein und sagst, dann fragen sie dich, was fehlt ihnen denn? Dann sagst du, ja, ich habe da Kratzen im Hals und dies und das und jenes. Und dann heißt es, aha, und haben sie auch irgendwie Schluckbeschwerden? Und dann, nein, okay, ja, dann schreibe ich sie eine Woche krank. Dann gibt's andere Ärzte, wo du quasi anrufst und sagst, ich habe Kratzen im Hals und Husten und Fieber und keine Ahnung was oder irgendwie. Und dann sagen, ja, wollen sie nur eine Krankmeldung oder wollen sie auch untersucht werden? Und dann kannst du dich halt entscheiden und dann kannst du dir diesen ganzen 2 Stunden kranken Wartezimmer-Unfug halt sparen, weil das Ergebnis ist am Ende das gleiche. Du hast den gleichen Text gesagt und du hast das gleiche Ergebnis mit nach Hause genommen. Ja. Ich meine, okay, bei Fieber und so weiter, irgendwann ist dann der Punkt, wo du dich vielleicht untersuchen lassen solltest.
Aber für dich hat es ja auch Wunder.
Also wenn oder es ist halt auch der Punkt, wo du eigentlich lieber zu Hause bleiben solltest.
Ja, aber das ist dann irgendwann, sollte man vielleicht schon mal deine Lunge irgendwie abhören und gucken, ob du da Anzeichen von echten Problemen zeigst oder ob alles noch irgendwie im okayen Bereich ist.
Das stimmt. Aber das kann ich mittlerweile sehr gut selbst hören, weil ich habe einige Lungenentzündungen und Bronchiten gehabt in meiner Vita. Und ich kann das hören, ob die Spastik auf meiner in meiner Atmung, ob die ein Problem ist oder nicht. Hatte ich auch einmal den Fall, da bin ich in Frankfurt noch zur Ärztin gegangen, weil ich der Meinung war, dass ich eine Bronchitis habe und bin halt eben auch mit der Information rein. Ich habe gesagt, also hier, können Sie bitte mal auf meine Lunge hören, ich habe das Gefühl, ich habe eine Bronchitis. Und die halt so, hat man so richtig gemerkt, so, ja, das hört sie dauernd, ja. So Leute, die es völlig übertreiben. Und so, ja, das schauen wir jetzt erstmal. Hat er auf die Lunge gehört? Nee, sie haben eine Lungenentzündung. Okay.
Krass, ja.
Da war ich, einen Abend vorher war ich auf dem Samael-Konzert in der Batschkap gewesen.
Uff.
Und dann bin ich morgens in der Küche kollabiert. Also, okay, ich glaube, ich gehe zum Arzt.
Ich glaube, wir müssen gerade diese Kapitelmarke umbenennen oder aufspalten. Oder so.
Ich habe auch das Gefühl. Was ist denn eigentlich unsere Kapitel? Ach so, Saufen, ja?
Ja, Droge der Wahl.
Was du trinkst, oder?
Ich trinke Metaxa, 12 Sterne. Und der Grund ist, die Flasche ist so leer, dass ich es vielleicht schaffe, sie heute leer zu trinken. Und ich dachte, mal eine Flasche leer trinken, damit halt eine Flasche weniger in der Bar steht, keine schlechte Idee.
Oh, das sollten wir in 2 Monaten spätestens auch mal bei mir machen. Nimmst du bei mir mit auf, da trinken wir auch ein paar Flaschen leer.
Das hattest du, glaube ich, vor 2 Wochen schon mal vorgeschlagen, Stefan.
Das ist schon mehr Wochen her. Oder, das hat er auch gemacht, glaube ich, oder?
Ich habe mal vor ein paar Jahren, als wir hier in Marxheim ausgezogen sind nach Wiesbaden, da gab es eine Leertrinkparty.
Nee, es gab erst vor ganz kurzer Zeit eine Folge von uns beiden, wo du dann am Ende gesagt hast, wir sollten mal eine Party machen, wo wir nur Flaschen vermixen, wo weniger als 5 CL drin sind.
Mhm.
Gute Idee.
Siehst du, was ich alles vorschlage?
Ja. Jetzt schlägst du schon wieder vor. Ich glaube, da steckt ein Bedarf bei dir dahinter.
Ja.
Okay.
Gut. Der Christoph hat auf Amazon Vikings durchgemetzelt.
Ich habe es zum Teil sogar auf Netflix durchgemetzelt.
Hä? Hier steht
Amazon. Ja, hauptsächlich Amazon. In der Zeit, in der ich es geschaut habe, hat es dann Netflix auch ins Programm genommen.
Ach so.
Da habe ich dann bei Netflix weitergeschaut, weil das einfach eine viel bessere App ist. Musste jetzt allerdings die 6. Staffel wieder auf Amazon schauen, weil die hat Netflix noch nicht.
Ja, okay.
6 Staffeln klingt so harmlos. Das sind Doppelstaffeln. Also das sind immer, also es fehlt jetzt auch noch eine halbe 6. Staffel, also nochmal 10 Folgen 6. Staffel kommen das noch.
6 mal 20 Folgen.
Ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht überprüft, ob das bei den ersten Staffeln auch so war. Ich glaube aber doch, ja.
Mal eine Stunde oder?
Ja. Also es ist schon viel Material, ja.
Da bräuchte ich Jahre für, bis ich das durchgeguckt habe. Dann wäre es mir zu viel Matsch und Leder.
Nee, das schaut sich ziemlich gut weg, muss er sagen. Also, ja, hat sich gut geschaut. Aber es ist schon eine krasse Soap-Opera. Also eine Gewalt-Soap-Opera. Ja, jetzt habe ich es geschaut. Da weiß ich gar nicht so recht, wo ich anfangen soll. Ich habe da ja auch schon viel drüber gesagt. Habt ihr erstmal eine Frage dazu oder soll ich einfach mal drauf los?
Naja, geht es mehr so um deren Raubzüge oder mehr so um, wie die so in ihren Dörferchen so vor sich hin tüdeln? Also wenn du sagst Soap Opera, dann ist das nicht die ganze Zeit irgendwie auf Kreuzzug nach Süden.
Genau, das ist eine sehr gute Frage. Die Antwort ist, es ist eine schöne Vermischung von allem. Alles, was sich Kanadier so vorstellen, was sie in einer Wikinger-Serie erzählen sollten. Also es handelt eigentlich von einer Familie oder Herrscherfamilie, ein Ehepaar, die Bauern sind und die dann, wo er zum König aufsteigt, also nach und nach erst zum Jarl und dann zum König. Und die haben Kinder und er nimmt sich dann eine neue Frau und mit der hat er dann auch wahnsinnig viele Söhne. Und dann geht das irgendwann in die nächste Generation, diese Söhne, wie die miteinander agieren und die zerstreiten sich zum Teil und schwören sich Blutfehde und verbünden sich mit anderen und überfallen sich gegenseitig. Große Schlachten, also wirklich tolle Schlachtendarstellung, muss man schon sagen. So, und das, ich habe im Hinterkopf immer den Vergleich mit dieser anderen Wikinger-Serie, die ich vorher geschaut hatte, The Last Kingdom. The Last Kingdom war ja, war der Versuch, die echte Geschichte des entstehenden Englands zu zeigen, also der Zeit, wo die Wikinger in England marodiert haben, mit einer fiktiven Hauptperson, fiktive Figur, und es wurde ziemlich klug erklärt, warum diese Figur nicht in der Geschichtsschreibung vorkommt. Also, weil die war so wichtig in der Geschichte, dass man dann sagen musste so, ja, warum kommt die denn, warum weiß man denn über diese Figur nichts?
Mhm.
Und es wurde sehr gut, sehr cool, wirklich gut erklärt. So, und hier ist es genau andersrum. Hier ist es so, dass die Figuren zum Teil oder zum sehr großen Teil geschichtliche oder mythologische Figuren sind. Das ist nämlich, da komme ich dann gleich noch zum nächsten, die man zum Teil auch kennt. Also gut, ich kenne, würde wahrscheinlich mehr kennen, als wenn ihr es schauen würdet, weil ich halt skandinavistischen Hintergrund habe. Aber da sind auch Figuren drin, die ihr auch kennen würdet. Und ja, doch. Erik der Rote zum Beispiel sagt euch was, oder? Nein? Okay.
Vielleicht habe ich es mal gehört, aber ja.
Also, da sind ein Haufen Figuren drin, von denen man, wenn man ein bisschen vorgebildet ist in dem Thema, eigentlich weiß, was passieren wird. Ja, also es nimmt einem ein bisschen auch die Spannung, weil man weiß, ah, okay, das wird mal der erste König von ganz Norwegen werden. Oder, ah, der wird Island entdecken. Oder, ah, das ist doch der, auf den die Normannen in der Normandie, in Frankreich zurückgehen. Also das ist so, das wird nicht gleich gesagt, aber weißt du, dir begegnet dieser Name und du weißt, ah, Moment mal, hä? Harald Schönhaar? Alles klar, was passieren wird, gell? Also, was seine Geschichte ist.
Er hat die Haare schön, ist doch klar.
Er hat die Haare schön, genau. Oder Entdeckung Amerikas, ja? War jetzt noch nicht, aber ich weiß halt, dass es passieren wird, weil halt Erik der Rote mitspielt, ja? Da weiß ich halt, was passieren wird.
Ja, stört das, passiert das oder geht es?
Mich stört sowas nicht besonders. Also ich finde ja, ich finde Spoiler in Filmen, also kommt auf den Film an, aber ich finde es in vielen Filmen, finde ich es nicht so schlimm, wenn ein bisschen gespoilert wird, weil ich mich da noch drauf einlassen kann, wie es dann erzählt wird. Also das ist dann nicht schlimm. Also ich weiß halt, gut, ich weiß halt zum Beispiel, Harald Schönhaar, weiß ich halt, dass der am Anfang nicht sterben kann, weil der, ich weiß halt noch, was der für eine Geschichte hat und die ist halt noch nicht erzählt. Ja, geht halt nicht. So, und das Ganze mit diesen bekannten Persönlichkeiten ist gestrickt um diese Familie von einer Person, die also Ragnar Lodbrok, das ist keine geschichtliche Gestalt, das ist eine mythologische Gestalt, die wahrscheinlich eine Mischung aus verschiedenen mythologischen oder auch geschichtlichen Gestalten, ja, also das ist schon sehr fragwürdig. Und auch seine Nachkommen, ja, das sind alles so halb mythologische oder zum Teil auch geschichtliche Gestalten, über die man zum Teil aber auch gar nicht so wahnsinnig viel weiß. Und das wird verortet in einer fiktiven norwegischen Stadt, Kattegat, die es nicht gibt. Das ist eine Meerenge, heißt so, oder eine.
Ja.
Ja, also es gibt so ein Teil eines Meers, was Kattegat heißt, aber es gibt keinen Ort, der so heißt, aber es ist egal.
Das ist doch nördlich von Dänemark, oder?
Zwischen
Dänemark und Norwegen.
Ja, genau.
Das ist eine der spannendsten Ecken zum Segeln in Europa, glaube ich.
Ja, das ist, glaube ich, so nördlich vom Skagerrak, ja, glaube ich. Ne? Ja,
genau, da ist ordentlich was los. Da ballert's.
Und dann werden so alle Geschichten, die mit Wikingen im weitesten Sinne zu tun haben, werden in diese Geschichte rein verwoben und werden alle mit dieser Familie, mit dieser halb mythologisch, halb fiktiven Familie verwoben. Ja, also die sind bei allem da und das sind nur zwei Generationen. Ja? Also das ist nur der Vater Ragnar und seine Söhne und die sind halt dabei bei dieser Geschichte in England, die in The Last Kingdom erzählt wird. Die sind bei der Entdeckung Islands, der Sturm auf Paris, die Fahrt ins Mittelmeer, ja, also dann die laufen in der Sahara rum, dann Konflikt mit den Rus-Wikingern, also den Wikingern, die sich mit den Slawen vermischt haben in Russland, und alles mögliche andere noch, ja, also und ja, wie gesagt, Amerika kommt sicher auch noch, und das ist halt eine Vermischung von von Geschichte, die, also wenn man es nett betrachten will, sagen wir, okay, so 8. bis 10. Jahrhundert, also in 3 Jahrhunderten stattgefunden hat. Das erzählen die hier in 2 Generationen. Oder vermischen die in 2 Generationen ein. Zum Teil sind sogar Geschichten, die noch viel jünger, also es gibt so eine Geschichte, das weist eher aufs 15. Jahrhundert. Also das habe ich jetzt nicht so super nachrecherchiert, aber dieser König Alfred ist das schon England? Nee, von Wessex. Alfred der Große, der hat so Anwandlungen, die sind so lutheresk sogar. Also die Priester sollen doch bitte in der Sprache des Volks reden und so. Also das sind so Sachen, die waren halt im 10. Jahrhundert noch nicht dran. Das ist halt Quatsch. Mhm. Das war halt im 15. Jahrhundert kam das halt. Also ich weiß nicht, was das da soll. Dann werden auch Figuren, seine Mutter zum Beispiel, ist eine extrem schillernde Gestalt im Hoch- oder frühen Hochmittelalter. Die wird eher flacher erzählt, da wird dann eine ganz komische Geschichte drum erzählt, die, ja, mit Mord und Totschlag halt, passt halt gut in so eine fiktive Story, aber man nimmt dieser Figur nimmt man total viel. Mhm. Um halt so eine komische Vermatschung und auch so, also es ist alles, in dieser ganzen Serie ist alles komplett vermatscht. Also auch die Abtrennung zwischen Götterwelt und menschlicher Welt, das ist auch, also zum Teil hat so Mystery-Elemente, ja, also da ist dann ein Seher oder überhaupt die ganzen Frauen, also alle wichtigen Frauen sind alle Seherinnen. Ja, die können alle, die merken immer, wenn ihre Männer in Übersee gerade einen Pfeil durch die Brust kriegen oder die sehen immer in die Zukunft. Und ja, das ist so als ein Element, dass mal ein oder zwei Frauen haben, ist ganz nett, ja, kannst du machen. Aber doch nicht alle. Ja. Das ist so nervig. Und da, die Götter, die wandeln natürlich auch zwischen denen rum. Also Odin wandelt dann bei denen durchs Dorf und vögelt die Königin.
Die sind auch noch da, die. Hier, Ragnarök, Riesen,
ja, und genau.
Tommy, nee, wie heißen die anderen? Riesen und Götter.
Die Riesen, genau. Also die tauchen dann halt auch mal auf, ja. Oder da kommt so ein Stranger und macht der Königin, der König ist gerade außer Haus oder außer Landes, und der macht halt der Königin schöne Augen und nimmt es mal ordentlich durch. Und hinterher stellt sich halt raus, dass es Odin war. Ja. Wo ich mir auch frage, so, was soll denn das? Also, das ist so, ja, es ist halt so dieses Potpourri, was ich so, ja, wie ich es vorhin schon so despektierlich gesagt habe, was sich so ein Kanadier eben so denkt, was bei Wikingern alles erzählt werden muss. Ja, die essen auch dauernd irgendwelche so Pilze, ja, die essen
dauernd. Ach so, Pilze. Ich dachte den vergammelten Lachs.
So persönlichkeitserweiternde Pilze. Oh. Dann zum Teil modernistische Scheiße.
Pilze? Kann ich die haben?
Nee, wie nennt man das?
Bewusstseinserweiternd.
Wie? Ja.
Bewusstseinserweiternd.
Bewusstseinserweiternd,
genau.
Aber persönlichkeitserweiternd finde ich einen großartigen Versprecher. Das ist einfach, das Konzept ist cool. Ich möchte bitte so einen
Pilz. Ich möchte mehr Persönlichkeit, ich muss einen Pilz essen. Ja. Dann, was mich total gestört hat, modernistische Elemente. Total nervig. Also da sind halt Dinge drin, die einfach aus unserer Zeit sind. Ja, also die ziehen irgendwie nach Paris ein und da sind halt irgendwelche Poi-Schwinger um sie rum. Kennt ihr das, dieses Poi-Schwingen?
Nee. Was ist das denn?
Hat man an einem,
schon mal gehört.
An einer Schnur hat man ein Gewicht und das schwingt man dann so um sich rum. Das ist so ungefähr einen Meter lang.
Okay.
Da, das kann dann in Brand gesetzt werden oder mit so Tüchern dran oder sowas. Gell?
Ja.
Oder der eine bezeichnet irgendwas als Enigma. Ja, so wie wir Enigma benutzen. Aber ohne die Zweite Weltkriegsgeschichte ist das halt Quatsch. Wenn im 10. Jahrhundert jemand benutzt als ein großes Mysterium, ja. Totaler Blödsinn. Oder die treffen sich dann irgendwie zu so einem Gathering und es ist halt einfach ein Hippie-Festival. Also die zeigen halt ein Hippie-Festival. Wo sie dann auch eben Pilze essen statt LSD und so, okay, aber Dann ist die eine Figur so ein französischer Lord, natürlich nicht französisch, sondern fränkischer, der steht halt auf SM. Und das ist halt auch so dargestellt, so, ja, ihr zeigt halt jetzt da gerade 50 Shades of Grey. Also das ist halt, so war das garantiert nicht im 10. Jahrhundert. Selbst wenn der irgendwie drauf stand, sich auspeitschen zu lassen, ja, also dann sicher nicht so. Das ist halt Quatsch.
50 Shades of Viking Sex.
Genau. Dann auch die, so die Durchlässigkeit der Völker, das ist auch zu viel. Also das glaube ich einfach nicht, dass in irgendeiner norwegischen Stadt zum Teil Chinesen mit sitzen. Also und dann nur damit sie dem Prinzen irgendwas von Buddha erzählen können. Sorry, das ist doch Bullshit. Ja, im 10. Jahrhundert. Mhm. Und genauso, als sie da in Paris sind, dann nehmen sie eben, ich glaube aus Paris, ich weiß jetzt gar nicht mehr, sie nehmen sie halt so Kriegsgefangene, also Sklaven mit. Und eine ist halt auch so eine Chinesin. Und, Spoiler, es ist halt die Tochter des chinesischen Kaisers. Mhm, alles klar. Ja, was soll der Quatsch? Und
sie trifft dann wieder auf unsere Familie, die
ja, zwei
Generationen, drei
Jahrhunderte. Der Ragnar vögelt sie natürlich auch. Ist ja klar, es wird natürlich auch ordentlich. Ja, gell? Und so.
Warum hast du jetzt geguckt? Wegen Matsch und Leder? Wegen Norwegen oder wegen
Vögeln? Ja, genau. Insgesamt muss ich sagen, es klingt jetzt total abwertend. Ja? Ich habe auch noch positive Aspekte.
Du lässt das halt einfach hart.
Ich lässt da ganz brutal, ja.
Das ist ja okay, aber
ich also, weiß nicht, aber manche Sachen sind echt gut. Also es ist einfach, es schaut sich richtig gut weg. Ja, es sieht super aus. Es sieht auch viel gewaltiger aus. Also auch die Schlachten, die sind super orchestriert. In der späten fünften und in der sechsten Staffel sind sie fast ein bisschen übertrieben orchestriert, damit so mit so Schnitten von vor der Schlacht, also Vorbereitung der Schlacht und nach und während der Schlacht wird immer so hin und her geschnitten, was echt gut gemacht ist. Also in der fünften Staffel ist super gemacht, in der sechsten muss ich sagen, ist fast ein bisschen drüber. Dann die Darstellung von Massakern finde ich also beeindruckend und auch in gewisser Weise lehrreich, denn unsere Vorstellung von wie Kämpfen war zu dieser Zeit ist ja in der Regel, du hast ein Schlachtfeld und da hauen sich zwei Heere gegenseitig auf die Mütze, gell? Hm. Realistischer ist es ja eigentlich, dass einer von den beiden Akteuren nicht super vorbereitet ist, ja, also irgendwie überrascht ist oder unterlegen aus irgendwelchen Gründen und dann halt einfach niedergemacht wird, ja, einfach abgemetzelt wird, weil sie zum Beispiel ihr Schwert noch gar nicht gezogen haben oder irgendwas, ja. Und das wird zum Teil ziemlich gut dargestellt, also dieses, das ist nicht immer ein glorreicher Kampf, das ist zum Teil auch einfach, wir steigen aus dem Boot und metzeln einfach jeden nieder, der uns gerade in die Quere kommt, egal ob das Männer, Frauen, Kinder, Greise sind, ja, völlig egal.
Okay.
Und das halte ich tatsächlich für einen den realistischeren Aspekte dieser Serie. Es kommen dann natürlich auch die großen Schlachten, ja, klar, müssen natürlich auch vorkommen. Mhm. Was mir neben diesen Schauwerten viel Spaß gemacht hat oder lange Zeit Spaß gemacht hat, jetzt gegen Ende, muss ich sagen, hatte ich ein bisschen Zweifel, waren die Sprachen. Wir leben ja dadurch, dass wir in so einem sehr großen Setting sind, leben wir in einem Bereich, wo eben mehrere Sprachen stattfinden müssen. Also das ist halt, die können nicht alle die gleiche Sprache sprechen. Das wäre völlig unrealistisch. Und deswegen wird es so, wie wir es neulich auch mal besprochen hatten, wie das sein sollte, dass wir hören unsere Sprache, also Englisch oder Deutsch, je nachdem, wie wir es eben hören. Und wenn dann jemand anderes dazukommt, der eine andere Sprache spricht, dann hören wir den erstmal in seiner Sprache sprechen, bis gezeigt werden soll, dass da eine Verständigung ist. Und dann wird eben auch wieder aufs Deutsch zurück. Gell? Ihr versteht, was ich meine, oder?
Mhm.
Ja.
Das haben wir noch letzte Woche, war das so blöd gelöst.
Genau. Und hier ist es ziemlich cool gelöst. Und was hier noch hinzukommt, ist, dass die Sprachen zum Teil richtig cool sind. Leider nicht ganz konsistent. Also in den ersten Staffeln, gerade dann, wo es auch um die Briten geht, und oder ja, die von den britischen Inseln, und dann auch um die Franken, da waren im Endeffekt diese drei Sprachen, waren die, die man gehört hat, nämlich im Endeffekt die Norweger haben in der Regel, hat man in Deutsch gehört oder in Englisch, je nachdem, wie man es gehört hat. Und die Engländer, ich nenne es mal Engländer, England gab es damals noch nicht, aber die nennen sie zum Teil auch Engländer, also ja, nehmen wir nicht so ernst. Die haben was gesprochen, was ich kann kein Altenglisch, aber ich glaube, dass das tatsächlich relativ gut gemacht ist. Es ist ein etwas, wo ich Aspekte davon verstehe, weil ich Norwegisch spreche. Also es klingt nicht wie Englisch, es klingt eher wie Norwegisch.
Mhm.
Mit einer ganz komischen Färbung. Also es, ich kann es nicht beschreiben, wie ein lispelndes Norwegisch wäre auch zu vereinfachen. Also das ist, da ist eine, haben die, die haben eine, ich weiß, vielleicht haben sie tatsächlich jemanden, der ihnen Altenglisch beigebracht hat, glaube ich aber nicht. Ich glaube, die haben da einfach eine coole Kunstsprache entwickelt, die so klingen könnte, wie das damals geklungen hat. Und die Norweger, also die Wikinger,
ich denke, die haben Deutsch gesprochen, oder?
Wie bitte?
Die Wikinger haben doch Deutsch gesprochen, oder?
Die Wikinger haben Deutsch gesprochen, aber manchmal dreht es ja auch so, dass du eine Szene hast, wo du unter den Engländern, ja? Also, dass du die, dass du da Deutsch hast und dann kommen dann Wikinger dazu und dann sprechen die Wikingisch oder Norwegisch, beziehungsweise Altnordisch. Und das war in den ersten Staffeln sehr gut gelöst. Die haben nämlich was gesprochen, was ich spreche kein Altnordisch. Also wie gesagt, ich habe vor, mich mal ein bisschen Altnordisch reinzufuchsen. Das klang für mich wie Isländisch. Ich habe so wahrscheinlich so 50-60% davon verstanden, weil die natürlich auch so Floskeln benutzen, ja, die ich halt dann auch verstehe auf Isländisch. Und was ja relativ realistisch ist, weil das Isländisch ist ja aus dem Altnordischen relativ direkter Vorgang und ist dem auch noch relativ ähnlich. Ja? Also hat einen ähnlichen Konsonantenstamm und sowas. Also die Konsonanten sind ja das, was das Isländische im Endeffekt vom Norwegischen stark unterscheidet. Und wenn wir da nach Franken gehen, in Franken sprechen die halt was, was wie so ein Proto-Französisch ist. Also was so.
Also ich spreche nicht von Englisch.
Nee, überhaupt nicht. Die sprechen etwas, was eigentlich Französisch ist, aber was komplett falsch ausgesprochen wird, oder wo man sagen kann, ja, was noch irgendwie lateinischer ausgesprochen wird, aber es ist eigentlich schon Französisch. Also auch total gut. Cool. Also ja, es war echt cool. Ich war richtig begeistert.
Ja, für dich als Sprachnerd, das ist ja dann echt geil.
Ja, total. Und das ist jetzt leider in der, ich glaube erst in der sechsten Staffel, ist ein bisschen gedreht. Nee, in der fünften habe ich schon gemerkt. Da habe ich nämlich plötzlich gemerkt, in England zwei verschiedene norwegische Gruppen, wie sie sich an, also sie rufen sich so an und da habe ich gesagt, hä, die sprechen jetzt reines Norwegisch und zwar modernes Norwegisch, ja, also was halt irgendwie 100 Jahre alt ist.
Okay.
Und da dachte ich, hä, Moment mal, habe ich das jetzt falsch verstanden? Soll das jetzt dieses Englisch sein? Also was dann eigentlich besser gepasst hätte? Weil die haben halt Altnordisch gesprochen, es darf nicht wie neues Norwegisch klingen.
Mhm.
Und da habe ich gemerkt, nee, das soll Norwegisch sein. Und das ist mir jetzt an mehreren Stellen der sechsten Staffel auch noch aufgefallen, dass die, immer wenn sie zu ihren Göttern reden, ja, also wenn die irgendwo rumlaufen und so meditieren und, ja, dann sprechen die Altnordisch, vor allem wenn sie auf Island sind, und untereinander sprechen sie plötzlich Norwegisch, also neues Norwegisch, also nicht Neu-Norwegisch, sondern modernes Norwegisch.
Ja, das, was du gelernt hast, quasi.
Genau. Und da habe ich gerade so, oh, das war jetzt, ja, da habt ihr nicht konsequent genug. Das gefällt mir nicht so. Ja, aber Konsequenz ist halt auch das, was wir halt nicht drauf haben, leider, gell? Also, ja, oder genauso mit der Stadt York. Die nennen halt York, York. Und York hieß halt damals nicht York. Weil York ist eine Verballhornung von dem wikingischen oder von dem norwegischen Wort für York, ja, das hieß halt früher oder zu Zeiten der dessen da, als die da angelandet sind, hieß es Eofervik und dann wurde es irgendwann in Jarvik unter den Wikinger, als die Wikinger es dann besetzt haben, hieß es dann Jarvik und daraus ist York geworden. Die können da nicht anlanden und sagen, wir gehen jetzt nach York. Also das ist halt einfach scheiße. Und das ist eben das, was The Last Kingdom alles besser gemacht hat. Die waren immer, bei Last Kingdom habe ich das Gefühl, die erzählen oder die versuchen mir wirklich ein bisschen Geschichte beizubringen. Ja, natürlich ist es eine fiktive Geschichte, fiktive, ja, Erzählung, aber die versuchen mir ein bisschen mich einzunorden. Und Vikings versucht mir einfach alles in eine große Matschsoße zu hauen, ja. Und auch die Rus, ja, die Rus sprechen auch sowas, was so sehr am Russischen ist, wo ich auch denke, ah, das glaube ich einfach nicht, dass das so russisch war zu der Zeit. Also, weil es sind halt eigentlich Wikinger. Ah, okay. Aber da kenne ich mich zu wenig aus. Bei den Rus, ja, das ist möglich. Ein Kritikpunkt noch zu den Figuren. Ich finde, also Kostüme und sowas, ja, das ist natürlich albern und ist klar, ist hat mit der Realität nichts zu tun, aber sieht schon gut aus und ist auch cool und lustig.
Man hat schon viel Leder.
Genau, und viel Fell und so und viel, viel Mascara und was sogar relativ okay ist, weil die Wikinger haben sich ziemlich angemalt. Also das stimmt wahrscheinlich sogar natürlich nicht in der Art, nicht in der modernen Art. Aber egal, die Frisuren sind zum Teil lächerlich, aber egal. Das sieht alles super aus. Ich habe ein Problem mit den Königen. Die Könige, also gerade diese aus unserer Familie, die werden immer, wenn sie König sind, haben die so ein komisches, die werden immer unsympathisch. Also die werden immer so, weißt du, vorher sind die vital und vielleicht auch fröhlich und ironisch und hau drauf. Und wenn die König sind, werden die dann alle so, so mies, so irgendwie, ja, so immer so, okay. Scheiße. Also immer so miesmutig.
Mhm.
Beim ersten hat es mich schon genervt, war ich auch echt froh, als er tot war, muss ich sagen. Dann dachte ich so, jetzt wird's besser. Und bei seinem Sohn exakt dasselbe, ja. Also der wurde dann auch vom Sunny Boy plötzlich zu so einem, ich weiß nicht, ob das irgendwie majestätisch wirken soll oder dass die das erwarten, dass so Wikinger-Majestäten so Grießcreme sind. Also,
Okay.
Weiß nicht, was das soll.
Naja.
Ja. Aber insgesamt, das ist, hat hohe Schauwerte, ja. Also das lohnt jede Staffel, das macht schon Spaß, es zu schauen. Es ist halt komplett fiktive Soße mit allem reingemischt. Das muss einem klar sein.
Okay, ja gut, aber wenn man das nicht als Vorbereitung für irgendeine Geschichtsklausur verwendet, sondern als reine Unterhaltung, dann geht es.
Genau.
Okay, Vikings auf Streaming-Portal eurer Wahl.
Ja, auf Netflix und dann halt die 6.1. Staffel auf Amazon.
Okay, und 6.2 dann auch bald.
Ich nehme an, dass die dann irgendwann kommt, ja.
Und dann ist Schluss, oder?
Ich habe sowas gehört, dass das die sechste die finale Staffel sein soll, ja.
Ja, dann kommt ja jetzt hier nochmal ein Highlight und dann kannst du ja irgendwie demnächst, wenn du dann 6.2 geguckt hast, nochmal das Ende erzählen.
Ja, die.
Also, bewerten.
Die Staffeln, die enden immer auf große Highlights. Ich glaube, ich habe so das Gefühl, es kann sein, dass ich dem jetzt Unrecht tue, die letzte Staffel heißt auch immer Ragnarök. Und das ist halt auch immer Ragnarök. Also ist immer die ganz große, vernichtende Schlacht.
Ja, ist doch ganz gut.
Ja.
Deswegen ist es konsequent.
Ja, das stimmt. Also ich finde, der Vergleich mit dieser anderen Wikinger-Serie ist wahrscheinlich gar nicht so sinnvoll, sondern wahrscheinlich wäre es sinnvoller, es mit Game of Thrones zu vergleichen. Weil es halt auch, es kommen halt keine Drachen vor, aber es ist halt auch fiktiv in so einem Setting. Ja, es ist ein bisschen, ist eben schon auch ein bisschen Geschichtsgestalten mit reingemischt, aber die sind halt nicht geschichtlich erzählt. Und wenn man es mit Game of Thrones vergleicht, muss ich sagen, da kann es gut mit. Also ist schon weniger explizite Sex, viel weniger Vergewaltigung. Aber sonst, ja, nee, also macht schon Spaß, keine Frage. Man darf halt nicht zu kritisch sein, bin ich halt.
Sehr schön,
aber, ja. Aber ich bin ein Fan, keine Frage.
Na, sehr schön. Also, Vikings kann man sich gut angucken.
Ja.
Außer man mag keinen Matsch und kein Leder.
Ja.
Dann lieber sein lassen.
Ja.
So, bevor der Bob jetzt das Internet komplett voll twittert, muss er jetzt über ziemlich beste Freundin noch sprechen, falls er noch da ist.
Ja, ich bin hier. Ich hatte mich die meiste Zeit der Besprechung gemutet, weil ich dauernd husten muss. Mal sehen, wie das jetzt läuft, wenn ich jetzt lange reden muss. Also, ziemlich beste Freunde, kennen eh alle außer mir, glaube ich.
Ja.
Das war einer von diesen Filmen, die ich Ewigkeiten vor mir hergeschoben habe. Und meine Frau immer gesagt hat, wir müssen den gucken, wir müssen den gucken, wir müssen den gucken. Oder nie, sie kannte den und er hat gesagt, du musst den gucken eigentlich.
Und, genau. Darf ich kurz reinspringen? Das ist eine von diesen Filmen, wo einem alle immer sagen, der ist super, den musst du sehen, den finden alle toll. Und du denkst dir, ja klar. Und dann schaust du irgendwie Jahre später und denkst dir, scheiße, die hatten alle recht.
Ja, aber ich hatte halt immer keine Lust so richtig. Und dann haben wir irgendwann so einen Deal gemacht. Ich hatte auch mal, glaube ich, vor zig Wochen darüber geredet, dass ich sie reingequatscht hatte, zu gucken, mit Russell Crowe und Ryan Gosling, wie heißt er?
Gladiator?
Nein. Stefan, helf mir. Der Film, den du immer vergisst, den ich so toll fand.
Ja, unsere siebte Folge oder so, gell?
Nein. Viel, viel neuer. Dieser 70er-Jahre-Quatschfilm, der...
Kansas City, nee, aussehen.
Nein. Ich komme nicht drauf.
Ja, egal. Weiter.
Egal. Jedenfalls hatte ich zu ihm gesagt...
Im Gegenzug musstest du das dann schauen.
Exakt. So ein Deal haben wir gemacht und jetzt diese Woche hat sie ihn eingelöst, indem sie das Ding einfach angemacht hat, kommentarlos. und dann habe ich den jetzt halt mal nachgeholt. Der ist von 2011. Ich habe den jetzt also so geschmeidige 9 Jahre vor mir hergeschoben.
Kann man ja mal machen.
Und kurz Zusammenfassung. Es gibt einen Herren, der offensichtlich sehr, sehr, sehr wohlhabend ist. Und aber aufgrund eines Unfalls beim, ich glaube, Gleitschirmfliegen im Rollstuhl sitzt und im Grunde ab dem Hals abwärts gelähmt ist. Er kann also auch seine Hände nicht mehr benutzen. Er fährt mit einem elektrischen Rollstuhl, den er mit seinem Kinn bedient, also einen Joystick, wenn er fahren will. Also er ist wirklich enorm auf Hilfe seiner Mitmenschen und im Wesentlichen Angestellten angewiesen. Das Geld sitzt locker, das heißt, er kann sich das durchaus leisten. Aber die Lebensfreude geht natürlich für ihn ein bisschen runter, weil er halt ein sehr aktiver Mensch war, der sehr viele Extremsportarten gemacht hat und in seinem Leben immer sehr aktiv war. Und jetzt kriegt er, der Film beginnt wie bei so einer Art Einstellungsszene, wo er einen neuen Assistenten oder jemanden sucht, der ihm quasi zu Hilfe ist beim im Grunde seinem ganzen Alltag, so vom morgendlichen Aufstehen und Waschen und ein bisschen Sport über ihn ins Auto setzen, aus dem Auto heben, all solche Dinge. Und bei diesem Einstellungsgespräch trifft er halt auf Dries. Und Dries kommt genau aus der gegenteiligen sozialen Schicht, die diese französische Gesellschaft, das spielt in Paris, zu bieten hat. Dries lebt in so einem Vorort und ist quasi aus der Unterschicht. Und
aus den Banlieues.
Aus den Banlieues, genau. Und kommt ursprünglich aus dem Senegal, so wird uns das hier erzählt. Ich habe gelesen, dass also die Geschichte basiert auf einer wahren Begebenheit. Diese beiden Figuren hat es wirklich gegeben. In Wirklichkeit war diese Figur Algerier.
Und nicht ganz so gut aussehend und nicht ganz so ein Sunny Boy.
Wahrscheinlich, ja. Das ist
ja schon ein krasser Sunny Boy, gell?
Ja, ja. Also. Der Herr im Rollstuhl aber ist auch gut aussehend.
Ja, sieht auch viel besser aus als.
Ja, genau, genau. Und der ist eigentlich nur bei diesem Bewerbungsgespräch, weil er den Stempel fürs Arbeitsamt braucht, dass er sich beworben hat und dann kann er wieder weiter Arbeitslosengeld kriegen. Und das sagt er auch, dass er nur diese Unterschrift will und damit kitzelt er, glaube ich, in diesem Reich.
Weil er halt der Einzige ist, der so entwaffnet ehrlich ist, gell?
Richtig, der ist so ehrlich und die anderen sind also so Arschschleimer, weil sie halt bei diesem reichen Kerl arbeiten wollen. Und dadurch kitzelt er ihn ein bisschen und der fordert ihn quasi raus und sagt, ja, die Unterschrift kriegen sie morgen, aber kommen sie mal erstmal nochmal wieder und so. Und dann klaut er ihm quasi
ein Fabergé-Ei, gell?
Genau, dann klaut er ihm noch ein Fabergé-Ei. Da habe ich jetzt auch mal nachgeguckt, diese Sache mit diesen Fabergé-Eiern, das war mir ja nie so klar.
Das ist absurd, oder?
Habe ich mal gegoogelt, was es mit diesen Fabergé-Eiern auf sich hatte. Ich hatte die immer irgendwie so im Hinterkopf als, das ist so ein Ei und das ist irgendwie unfassbar selten und unfassbar teuer, aber warum, wieso, weshalb, war mir nie klar.
Dann erklär doch mal, so genau weiß ich das nämlich auch nicht. Das ist eigentlich so ziemlich das, was ich weiß.
Ja, das ist ein Goldschmied gewesen aus, ich sag jetzt mal, Russland im weitesten Sinne. Und der hat die für die russischen Zaren gemacht. Mhm. Und davon gibt es irgendwie sowas wie, jetzt habe ich die Details schon wieder vergessen, ich sag mal so 50 Stück oder sowas, von denen man, glaube ich, so von ungefähr 30 oder so weiß, wo sie sind, und die Rest sind verschollen. Und manche stehen in Museen, die Königin hat welche, und in irgendwelchen anderen großen, also die englische Königin, und in manchen großen Museen stehen welche rum. Und einige sind in privaten Sammlungen, und von einigen weiß man halt auch nicht, wo sie sind. Und die Stories, die dann immer so rumgehen, ist dann irgendwie, eine Story habe ich gelesen, da hat ein Schrotthändler in den USA irgendwo ein so ein goldenes Ei auf einem Flohmarkt für $13,000 gekauft, weil er es irgendwie hübsch fand. Und dann wollte er es wieder verchecken und ist es nicht losgeworden, weil es ihm keiner für mehr als $13,000 abkaufen wollte. Und dann hat er es irgendwann Ewigkeiten aufgehoben und dann hat es irgendwann schätzen lassen irgendwo. Und dann hat jemand rausgekriegt, dass es echt ist, und hat es für 34 Millionen verkauft.
Okay.
So, und die Geschichte, die uns hier erzählt wird, ist, dass er diese Fabergé-Eier hat und dass ihm die seine Frau geschenkt hat, und er hat irgendwie für jedes Jahr ihrer Beziehung hat er eins, und deshalb hat er 25 davon. Das kann nicht ganz stimmen, allerdings gibt es halt 1 Million Kopien davon, und ja. Teile von, manche von diesen Kopien sind auch extrem wohlwertig gemacht und demzufolge auch extrem teuer. Insofern ist ein Fabergé-Ei nicht zwangsläufig ein echtes Fabergé-Ei. Ja, aber das war jetzt Side Note, also jedenfalls, der fängt an, für ihn zu arbeiten. Und merkt dann, dass der Typ im Rollstuhl, den er da vor sich hat, erstmal nicht nur das ist, was er so auf den ersten Blick von ihm denkt, nämlich ein reicher Schnösel in einem Rollstuhl, der irgendwie in so einem Palast quasi wie im Louvre wohnt und irgendwie langweilig ist, und er will da eigentlich nur schnell wieder raus, sondern er merkt, da ist eine Geschichte dahinter, und der ist eigentlich auch total cool und so. Und auf der anderen Seite hat er jetzt mal jemanden, der ihm nicht in den Arsch kriecht. Und ihn auch herausfordert und in ihm so ein paar Sachen wieder weckt, die er eigentlich so ein bisschen geglaubte verloren zu haben.
Halt so ein bisschen frischen Wind.
Ja, genau. Und das fängt dann halt zum Beispiel damit an, dass er sich eben nicht in seinen behindertengerechten Renault Kangoo reinwuchten lässt, mit seinem Rollstuhl hinten rein, sondern dass der Typ ihn einfach greift und auf dem Beifahrersitz von seinem Maserati anschnallt und dann damit durch die Stadt brettert wie ein Irrer. Was halt von seinen anderen Pflegepersonal wohl nie jemand sich getraut hat, da sowas mal zu machen oder überhaupt auf die Idee zu kommen, dass das gehen könnte. Und ja, wie fand ich das jetzt? Tatsächlich muss ich sagen, ja, der Film ist toll. Und ich hatte immer so eine Befürchtung im Hintergrund, dass der Film so ein paar, dass er so eine Dramaschiene aufdrehen würde. Also, dass irgendwann die Banlieues zurückkommen würden und sozusagen irgendwie diese Kriminalität irgendwie da wieder reinziehen würden in die Geschichte, und dass das so, ja, wie so ein Bremsanker wirken würde, oder dass es sonst irgendwie so dramatisch werden würde.
Also ein Konflikt, ein Konflikt, und
so, genau,
der Vorteil ist halt, dass es nach einer wahren Begebenheit ist und dass sowas halt in wahren Begebenheiten nicht zwingend vorkommen muss.
Mhm. Richtig. Und genau das ist hier auch so. Also man merkt das auch, dass
die Stärke sogar, ja.
Der oder die Regisseurin, ich weiß es gar nicht, mal grad gucken. Es ist ein Duo, Oliver irgendwas und Erik sowieso, also zwei Herren. Mhm. Und die versuchen das scheinbar auch nicht, da jetzt irgendwie künstlich was zu schrauben. Also es wird mal ganz zart angedeutet, dass er da mal Probleme mit seiner Mutter und seinen Eltern oder so hat. Nicht seinen Eltern, seiner Mutter und seinem Bruder. Aber das ist so echt wenig, ja. Und auf der anderen Seite hat unser reicher Herr dann irgendwie mal der entdeckt so ein bisschen Love Interest mäßig was neu in seinem Leben.
Ja, und auch die Tochter.
Das ist auch so, und auch super. Die Tochter, genau. Und also es ist
weil sich da einmischt
so seicht und Tochter. Genau. Es bleibt so seicht und unterhaltsam irgendwie.
So,
und
ja, so,
muss man ihm das auch vorwerfen, aber gleichzeitig hat mir das gefallen.
Ja, es ist sympathisch und berührend, aber trotzdem. Ja? Es bleibt nicht seicht, sondern es ist doch irgendwie in irgendeiner Weise berührend und tief. Also ich finde es auch sehr klug gemacht und sehr gut gemacht. Sehr runder Film.
Genau. Aber ich hatte bis zum Schluss hatte ich immer das Gefühl, so entweder stirbt der eine jetzt oder genau. Weiß ich nicht, oder die Gangster,
genau,
die Gangster kommen
und sie blieben Freunde den Rest ihres Lebens.
Ja, genau. Und du denkst dir so,
geht's auch.
Das ist so happy, dieser ganze Film, dass du echt, ja.
Ja, genau, du hast dauernd so Freudetränen in den Augen, das ist echt schön, ja.
Ja, genau.
Nee, sehr gut.
Ja, also wirklich schöner Film. Kann man gucken, macht gute Laune. Kannst du nicht anders sagen.
Habe ich mal beim Open-Air-Kino in Aschaffenburg gesehen, war auch sehr schön.
Oh, da passt sowas gut hin, glaube ich. Sehr gut. Park.
Ja.
Ziemlich beste Freunde.
Toller Film. Wirklich toller Film.
Christoph, du hast noch eine Serie geschaut, glaube ich. Und die ist hier abgekürzt mit V-Wars.
Achso, nee, die ist nicht abgekürzt, die heißt so.
Oh, die heißt so. V-Wars. Ja. Worum ging's? V-Wars, möchte ich sagen. V-Wars.
Der einer der beiden Hauptdarsteller.
Wenn ich jetzt nicht gemutet gewesen wäre, hätte ich jetzt kichern müssen.
Einer der beiden Hauptdarsteller, Stefan, ist ein Schauspieler, den wir sehr kennen und in einer Rolle sehr verehren. Nämlich Ian Somerhalder. Sagt ihr das was?
Nee.
Was war denn das?
Das war unser Staubsauger, der jetzt bekannt gegeben hat, dass er vollgeladen ist zum 8. Mal.
Ja, eben, das hat er schon gemacht.
Ja. Fürchterlich.
Also Stefan, weißt du, wer Ian Somerhalder ist?
Nee.
Der hat eine Vampirserie mal gemacht, die nannte sich Vampire Diaries, über so viele Staffeln, dass sich die ganze Welt den Mund darüber zerrissen hat, dass die jetzt doch endlich mal aufhören sollen. Aber das ist nicht, woher wir ihn kennen. Der spielt mit in Rules of Attraction.
Oh.
Und zwar ist das Paul Denton.
Ah, oh, Paul.
Genau. Und er ist jetzt ein bisschen älter geworden.
Ja.
Deutlich älter. Und
der ist aber alt.
Ja, genau. Der ist ziemlich alt geworden und ziemlich dünn. Ich finde, der sollte ein bisschen zunehmen. Er wird so sehr ausgemergelt.
Der ist aber trotzdem immer noch jünger als du, gell?
Echt? Wirklich?
Ja.
Scheiße, ich finde, er sieht älter aus. Ich möchte ihm nichts nachsehen, ich finde, er sieht älter aus.
Ein bisschen verbraucht.
Ja, gell?
Aber weißt du, wenn du so lange Jahre in deinem Leben Vampir bist?
Stimmt, der war jetzt bestimmt 10 Jahre Vampir. Und jetzt spielt er in einer Serie, die V-Wars heißt und die von Vampiren handelt.
Achso, das hat er noch kein Vampir geklärt.
Genau. Und
der hat auch bei Lost mitgespielt?
Könnte sein, ja. Und er spielt einen Arzt, einen Wissenschaftlerarzt, also einen forschenden Arzt, oder forschenden Mediziner, sagt man, glaube ich. Und er ist mit seinem besten Freund zusammen, der immer so der Mann fürs Grobe ist, ist er irgendwo in einer Arktis-Station oder so, oder Antarktis, nagelt mich nicht drauf, ich glaube Arktis, ist er einem wahrscheinlich.
Auf der Arktis gibt's keine Station, oder?
Doch, es gibt auch arktische Stationen. Auf Spitzbergen und sowas, das ist doch auch Arktis. Also er ist ein Virus ausgesetzt. Er ist eigentlich einem Brion ausgesetzt, aber das erfahren Sie erst später. Aber ja, also sagen wir mal ein Virus. Und das ist so ein Vampir-Virus, / Brion. Und das verwandelt seinen Freund in einen Vampir. Und er selbst wird nicht dazu verwandelt, weil er irgendwie eine andere genetische Ausstattung hat. Und nur wenn du eine bestimmte genetische Ausstattung hast, wirst du zum Vampir dadurch. So, dieser Vampirerreger verbreitet sich natürlich rasend schnell. Und diese Vampire sind ziemlich so, wie man die kennt. Also sie vertragen Sonnenlicht, das ist der einzige Unterschied. Aber sie trinken eben Blut und sind viel stärker, viel schneller als Menschen. Hören besser. Und beißen halt anderen Leuten in den Hals. Da kommen dann so Vampir-Versatzstücke, die man schon kennt, mit rein. Also die Sache des, ich weiß jetzt nicht, wie es hier genannt ist, aber das, was ein Ghoul im Endeffekt ist. Also wenn du so ein Halbuntoten, den du nicht ganz leer getrunken hast und der dann so ein bisschen wie ein Junkie ist, der immer von dir wieder getrunken werden will und sowas. Ja, sowas gibt's da auch. Und die Vampire tun sich irgendwann zusammen zu so einer, was sie nennen, Blood Nation. oder die wollen eine Blood Nation gründen. Und die Menschen, also es spielt in Amerika, führen einen relativ blutigen Krieg gegen die Vampire oder gegen diese Kranken, könnte man ja auch sagen, ne? Mhm. Die sind halt befallen von einer Krankheit, und bilden halt direkt Konzentrationslager und Massenerschießungen und so, also wirklich ganz unschön, wo man auch sagen muss, wahrscheinlich nicht so unrealistisch, dass das dann so stattfinden würde. Also sie wissen sich halt nicht anders zu helfen, ne? Und reagieren halt gleich richtig drastisch. Auch sehr passend, dass ich jetzt das gerade in dieser Zeit von Corona geschaut habe. Ich muss mich häufig daran erinnern. Also wegen Corona ist jetzt noch niemand, obwohl doch angeblich schon, aber jetzt hier in der westlichen Hemisphäre noch niemand erschossen worden. Aber ja, diese schnelle Ausbreitung und diese wir wissen nicht, was wir da jetzt machen und sind hilflos und agieren dann vielleicht auch über und so. Das ist tatsächlich, hat gewisse Parallelen zu dieser Corona-Geschichte jetzt. Und hier in dieser Serie geht es aber eben darum, einmal um den Konflikt und auf der anderen Seite um das, ja, was sind die denn eigentlich? Sind die jetzt Kranke oder sind die eine neue Spezies, die anerkannt werden möchte? Oder sind es einfach Monster? Schwierig. Und das Ganze dann eben noch garniert damit, dass eben zwei beste Freunde auf verschiedenen Seiten in Führungspositionen sind.
Und dann okay, also quasi die persönliche Ebene da noch mit reingewoben und gleichzeitig aber das globalpolitische.
Mhm, genau. Und bisher gibt es eine Staffel. Häufig bei diesen eine Staffel Netflix-Serien, die dann häufig ja auch gar nicht weitergeführt werden, ist es für mich so, dass es nach einer Staffel dann auch okay ist, wo ich mir denke, so, ja, es funktioniert als Miniserie auch gut. Ich finde, bei dieser Serie fände ich es schade, wenn es nicht weitergeführt würde. Nicht, weil ich sie so wahnsinnig liebe, also ich finde es nicht schlecht, aber ist jetzt, bin jetzt kein super Fan davon. Aber ich finde, die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt nach der ersten Staffel. Also da könnte man schon noch weiter erzählen. Also.
Okay.
Vielleicht nicht ganz so viele Staffeln wie bei Vampire Diaries.
Oder aber Vikings. So.
Ich finde, Vikings war auch okay, diese sechs Doppelstaffeln. Das ist fünf hätten auch gereicht wahrscheinlich. Aber man wollte halt alles erzählen. Man wollte die Rus halt auch noch erzählen. Und deswegen, es hat schon gepasst. Aber wäre jetzt auch richtig, es zu beenden. Nee, aber das hier macht's ruhig weiter. Also es macht schon Spaß. Oder, nee, ja, ob es so Spaß macht. Aber es ist interessant, sagen wir mal so.
Okay. Schon nicht
schlecht.
Es ist, glaube ich, nicht was ich gucken möchte.
Nee, das ist schon für Leute, die so dieses Vampir-Genre, die dem irgendwie nahe sind.
Na, vielleicht muss ich das meiner Gattin mal empfehlen.
Ja, vielleicht.
Ja. Sehr viel Gemetzel oder sehr viel mehr Gelaber? Also mehr Politik.
Ja, da wird schon auch in Hälse gebissen, so ist nicht. Aber ist jetzt nicht, also ist schon erträglich. Also.
Können die Leute, die die das Virus genetisch nicht kriegen können, können die durch Beißen nur umgebracht oder auch umgewandelt werden?
Ja, klar. Die sterben, wenn die getroffen werden.
Ja, aber die können nicht umgewandelt werden. Also
Vampire genau.
Können doch auch Leute durch Beißen umwandeln.
Ja, das ist nicht so ganz klar. Ich habe so das Gefühl, vielleicht habe ich es nicht richtig verstanden, aber also wenn ich es richtig deute, dann werden die durch Ansteckung, also werden die zu Vampiren, also durch Tröpfchenansteckung in irgendeiner Weise. Und wenn die getrunken werden, dann gibt es im Endeffekt nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie gehen drauf oder sie werden zu so einem, ich nenne es mal Ghoul, das ist da, wird hier so nicht so genannt, aber zu,
ja,
so einem,
ich weiß nicht.
Gell? Ja, zu so einem Sklaven im Endeffekt. Also die Ansteckung ist tatsächlich eine Prionenansteckung einfach.
Okay.
Also nicht dieses, ich trinke dich mal ein bisschen an und dann wirst du zum Vampir.
Okay. Dann lassen wir das mal so stehen. und haben quasi jetzt die absolut goldene Überleitung zu des Stefans Empfehlung im nächsten Thema.
Ja, genau.
Wie ist das denn mit den Viren, die uns so anstecken?
Ich möchte eigentlich jetzt gar nicht groß über das aktuell so viel diskutierte Coronavirus sprechen.
Warum nicht?
Weil es mich langweilt.
Weißt du noch, wie wir immer Corona getrunken haben in Plakano?
Ja, das war schön.
Im ersten Jahr haben wir immer Corona getrunken.
Ja, ich hab diese Käse gegessen und Corona getrunken.
Die ganze Zeit diesen Ohrwurm von diesem Mama Mama Sharona Song.
Sehr schön.
Ja, jetzt empfiehlst du doch mal was, Stefan.
Die Metaxa-Flasche leer zu kriegen.
Glückwunsch. Ja. Ich hab's klar. Na dann, jetzt die nächste.
Jetzt die nächste.
Genau. Es gibt vom NDR einen Podcast, der nennt sich Coronavirus Update. Da sprechen sie jeden Tag eine halbe Stunde mit dem, ich glaube, Chef-Virologen oder einen der führenden Virologen in der Berliner Charité, der genau das Coronavirus und die ganze Epidemie beforscht und sich da wirklich gut auskennt und sehr fundiert und sehr entspannt viele Informationen geben kann und das sehr gut einordnet, Fragen beantwortet, ein bisschen erzählt, wie es auch sehr persönlich teilweise, wie es ihm damit geht, was er seiner Familie und seinen Freunden empfiehlt. Und auf eine sehr angenehme Art einfach erklärt, dass man nicht groß Angst haben muss.
Ja, wobei er schon besorgt ist, also jetzt nicht für den aktuellen Winter, aber für den nächsten, ne?
Genau, also je nachdem, was jetzt bis dahin passiert und
ja. Genau. Hey,
warum
und
besorgt? Warum gerade erst beim nächsten Winter?
Weil er der Meinung ist, dass das Virus bis dahin quasi einmal richtig die Runde gemacht hat und dann nochmal wiederkommt. Vor allen Dingen über Afrika, meint er.
Okay.
Ja, also man muss es anhören, aber ich höre das auch, deshalb kann ich jetzt sozusagen auch was reinwerfen. Und ich stimme dir vollkommen zu, Stefan. Das ist genau das, was man eigentlich jetzt in dieser Situation sucht. Informationen von einem echten Experten, und ich meine, der ist ja unbestritten als Chef-Virologe und
auch Leiter dieses. Unaufgeregt wahrscheinlich.
Genau, unaufgeregt, sachlich und mit dem absoluten tiefen Fachwissen dazu. Und auch was er auch immer wieder betont, dieser bisschen der Freiheit, nicht in einer offiziellen Rolle zu sprechen.
Genau, er ist nicht Robert-Koch-Institut, er ist nicht die Bundesregierung,
genau, sondern er ist halt einfach ein Gesundheitsamt. Genau.
So, und er sagt, was er denkt.
Richtig, er kann dann manchmal auch einfach Sachen sagen, wo er sagt, so, zum Beispiel hat er jetzt, war eine Diskussion, wie tödlich ist das denn jetzt, ja? Und dann geht er halt her und sagt halt, den Zahlen da, denen vertraue ich nicht. Aus folgenden Gründen, zack, 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 zack. Dann nennt er die Gründe, warum er diesen Zahlen nicht vertraut. Und die Zahlen, denen traue ich auch nicht und den Zahlen traue ich auch nicht, aber den Zahlen und den Zahlen traue ich. Und wenn ich mir das so angucke, dann komme ich persönlich zu folgender Einschätzung. Und da steht halt die Gravitas des Leiter des sowieso Virus-Instituts, bla bla bla, Charité, hast du nicht gesehen, Professor, Doktor, irgendwas, steht da halt dahinter, wo du sagst, okay, der Typ hat Ahnung von dem Thema, der macht den ganzen Tag nichts anderes. Und der kann aber, da er jetzt nicht in der Kapazität des RKI oder so spricht, kann er das einfach mal machen, zu sagen, ich ignoriere mal diese Zahlen da, weil die finde ich irgendwie aus folgenden Gründen, riechen die irgendwie komisch.
Genau, das ist
und
nämlich
das
genau
kann der Typ vom RKI halt nicht. Der muss die nehmen, die Zahlen, und muss die dann entsprechend einordnen.
Das ist genau der Punkt, dass einem jetzt zum Teil so pseudosachlich Zahlen vorgeworfen werden, also dieses Thema Letalitätsrate zum Beispiel, die man im ersten Moment ja, die man halt schlucken muss einfach, ja, so irgendwie, das ist 10-mal so tödlich wie die Grippe, ja, so hört man jetzt häufig, oder 20-mal so tödlich wie die Grippe, und dann aber halt zum Teil einfach in den Skat gedrückt wird, dass es halt nur bestimmte Altersgruppen oder Risikogruppen betrifft, und dass
genau,
du die halt mit reinrechnest, dass sich dann die Zahl wieder komplett verändert.
Oder Leute, die schon in der Intensivstation liegen und das Virus kriegen,
genau.
Ja, natürlich.
Genau,
also das ist halt schon hässlich dann.
Vielleicht auch die Mortalitätsrate unter den diagnostizierten ist und nicht unter allen Erkrankten und sowas, ja? Also das,
ja, genau.
Du kannst eben auch Zahlen nennen, die richtig sind, die aber trotzdem was Falsches vorspiegeln. Und deswegen, ja, nicht schlecht, wenn es dann so eingeordnet wird, gell?
Ja, genau. Und genau deshalb diesen Podcast hören. Mhm. Das bringt es quasi auf den Punkt, ja.
Das werde ich machen.
Wir verlinken den, und es krass ist halt, kommt jeden Tag eine Sendung raus. Also kann man auch mal ein paar überspringen sicherlich. Ich habe jetzt...
Wie lang sind die?
20 Minuten, eine halbe Stunde, sowas.
Boah, da haben wir ganz schön was zu hören.
Nächsten Tag. Ja, es sind noch nicht so viele. Also es gibt jetzt irgendwie aktuell, glaube ich, sowas wie 2 Wochen oder noch nicht immer ganz. Also nee, oder 1,5
oder 6 Wochen Folgen.
Ja, genau. Also aktuell kannst du das noch ziemlich gut aufholen. Und ja, es kommt jeden Werktag eine, also am Wochenende nicht. Und die rufen ihn immer morgens oder keine Ahnung, irgendwann vormittags rufen sie ihn irgendwie an und er spricht einfach in sein Handy. Also die haben dem da jetzt nicht, nicht irgendwie so einen Studiobesuch oder sowas auf. Deshalb ist das auch so ein bisschen knacksig, aber das macht es halt irgendwie so authentisch. Der geht halt einfach irgendwie in seinem vermutlich im Moment recht hektischen Alltag irgendwann mal kurz nach nebenan, nimmt sein Handy, redet 25 Minuten mit der Moderatorin und mit dem, was da noch drumherum geschnitten wird, ist es dann eine halbe Stunde Sendung.
Sehr gut.
Ja, es ist, also für mich hat der Podcast so ein bisschen dieses Laber-Podcast-Gefühl. Also wir ja auch so, wir telefonieren zusammen, wir reden so ein bisschen, schnacken, haben natürlich ein Thema, da ist jemand, der kennt sich richtig damit aus, bei uns ist das nicht immer so. Aber die reden miteinander, es ist nicht in Interviews, es ist nichts Gebautes, es ist nichts Vorbesprochenes, es ist nicht so, sondern die stellt ihm ein paar Fragen und er antwortet drauf so gut wie er kann und er kann wirklich richtig gut. Und das macht's, finde ich, so entspannt.
Cool.
Ja.
Ja, und dem, wie gesagt, endlich mal Fakten, das ist das Entscheidende.
Okay, und bekommt man über die üblichen Feed-Kanäle?
Ja, klar.
Ja.
Sehr gut.
Überall verfügbar. Frei. Was jetzt nicht mehr so frei ist, ist Christophs Kopf, denn der ist in einem Kopfhörer eingeklemmt. Ihr habt sicherlich gehört, der Christoph
klingt heute
einfach so viel besser.
Du hättest eben eine super Überleitung machen können, weil der hat nämlich nicht so ein Equipment.
Ach so, ja gut, das hätte er natürlich auch. Ja, ja gut.
Ja, ich habe neues Equipment.
Du hast hier dich komplett neu ausgestattet, inklusive Hose und Hemd.
Genau. Und auf die deutsche Podcast-Szenen-Standardausstattung.
Jetzt bist du vorgesprungen. Ich habe nämlich eben noch einen neuen Programmpunkt hinzugefügt. Den können wir jetzt natürlich auch vorziehen.
Den
Hose und Hemd. Ich habe einen neuen Schlafanzug. Zu dem möchte ich auch noch was erzählen. Nein, lass
uns erst über den Equipment
reden. Ja, den trage ich gerade, genau.
Ah, Podcasten im Schlafanzug, sehr schön.
Ja, vor allem in was vor allem. Das sei ein Teaser. So, jetzt erstmal das Equipment. Wir haben ein Problem. Ich habe das gleiche Equipment wie der Stefan und
glaube ich,
ein Großteil von Podcastern da draußen, denn das ist eine Zusammenstellung, die empfohlen wurde beim Sendegate.
Ja.
Mit einem Xenix 302 USB der Firma Behringer. Das ist so ein kleines, ja, Mischpult ist schon fast zu viel gesagt.
Ja.
Ist ein Mischpult.
Mikromischpult.
Mikromischpult, genau. Was man halt so viel Spuren, wie man halt braucht als Podcaster. Ja?
Eine.
Genau.
Für dich, fertig. Du kannst aber mit dem Headset auch eine Ukulele aufnehmen.
Ja, schön. Ja, das Problem ist, bei mir zeigt es ein Fehler, den es bei dir nicht zeigt. Du bist mit einem Apple-Gerät damit verbunden und mit ein bisschen potenterem Studio-Link als ich. Aber ich glaube nicht, dass es daran liegt. Ich bin mit Windows 10 und das Problem ist, dass ihr ein Echo von euch hört über mein Gerät. Und das liegt nicht daran, dass mein Mikrofon meinen Kopfhörer aufnehmen würde. Das haben wir ausgeschlossen.
Ja, und es liegt auch nicht an diesem Knopf, mit dem man es direkt zurückschicken kann, weil wenn du den drückst, dann hören wir uns sehr, sehr laut. Also der ist es nicht. Die sind schon richtig eingestellt, diese drei Knöpfchen da auf dem Ding.
Genau. Ihr hört euch
aber
leicht versetzt und ist wahrscheinlich und
leise, irgendwo
in der Software.
Aber ich höre jetzt schon gar kein Echo mehr, aber kann auch sein, dass das Bier wirkt.
Ich habe den Eindruck Corona. Übrigens auch, dass es während der Aufnahme weggegangen ist.
Es ist weggegangen, aber, ja, während der Aufnahme. Irgendwas ist passiert.
Ist ich cool. weiß es auch nicht.
Und das Gleiche ist mit der Erdung. Ich habe so ein Cinch-Kabel die ganze Zeit in der Hand. Und wenn ich es loslasse, das mache ich jetzt mal, passiert gar nichts, wie ihr hört. Und vorhin war es dann aber so, dass es dann zwischendrin einfach angefangen hat zu brummen. Und da habe ich nichts so verändert. Plötzlich fängt es an zu brummen. Wie bitte?
50 Hertz Brummen ist das dann, ja.
Genau. Und dann nehme ich es wieder in die Hand, dann ist es wieder weg. Also es funktioniert schon mit der Erdung. Aber es ist irgendwie komisch. Also ich verstehe es nicht ganz.
Das ist wirklich sehr eigenartig. Vor allen Dingen dieses Echo hat uns die gesamte Vorbesprechung, wie lange haben wir das gemacht? 40 Minuten oder so?
Ja, genau.
Das hat uns wir haben es nicht gelöst bekommen und ich habe das Gefühl, jetzt ist es weg.
Also wenn ihr irgendeine Idee dazu habt da draußen, vielleicht, also ich habe diesen Treiber, den Behringer auf seiner Seite anbietet, habe ich installiert. Und ich glaube, er wird auch angewählt, aber ich kann da so richtig sicher bin ich mir da nicht. Also, wenn ich gucke, was für ein Treiber angewählt ist, dann sagt er mir, dass das der perfekte Treiber ist. Das besser geht nicht.
Okay. Ist immer schön, wenn Software selber solche Verkündungen macht.
Genau. Und wenn ich dann sage, nee, mach doch einen anderen und gib ihm dann den Pfad an von der von diesem Treiber, den ich da runtergeladen habe, dann sagt er, ja, passt alles. Alles super. Leck mich.
Okay. Ja. Ja. Im Moment geht's.
Also was auch das Gerät wird bei mir in der Systemsteuerung als USB-Audio-Codec angegeben.
Mhm, bei mir auch.
Okay, dann, ja, wenn es bei dir auch wird, dann ist schon mal, spricht dafür, dass es richtig ist, gell?
Ja.
Komisch.
Also, naja. Ja, das Headset, ich weiß nicht, ob du das gesagt hast, dass dieses, das kostet irgendwie bei Thomann 37 oder 39 Euro, braucht eine Phantomspeisung, kann aber mit 48 Volt Phantomspeisung nicht mit umgehen. Und dieses kleine Xenix Behringer Ding, das gibt halt weniger Phantomspeisung aus. Deswegen klingt das sehr gut. Da gibt's noch irgendwie im Sendegate so Tricks, wie man sich das irgendwie richtig zusammenlötet oder sonst irgendwas. Aber wir nutzen es halt jetzt einfach mit diesem kleinen Ding und ja, der Klang ist halt einfach total geil. Also.
Ja, zumindest.
Und in Summe kostet halt unter 100 Euro.
Was halt genau, ist. Alles zusammen unter 100 Euro. Ja. Schon gut.
Das ist echt.
Ja, jetzt müssen wir den Christoph nicht mehr darauf hinweisen, dass er bitte den Abstand mit dem Mikro mal konstant halten soll, weil das
genau. Geh mal ein bisschen näher ran, du bist sehr leise. Ach, ich kann aber nicht so nah dran gehen. Doch, geh mal nah dran, du bist leise.
Ja, das ist fantastisch.
Und ich habe endlich eine Räuspertaste, kann husten, wie ich will.
Ja, rumknutschen, alles.
Genau, alles heute schon gemacht.
Während der Sendung.
Das würde ich nicht kommentieren, wenn ich du wäre. Tja, Stefan hat ja da ein langes Kabel dran gemacht, damit er immer hinter seiner Bar rumlaufen kann. So war es doch, oder?
Ja, genau so war es.
Und die macht jetzt wieder Fortschritte. Bald wirst du wieder rumlaufen.
Ja, das sehen wir mal, weil es ist draußen und es ist ganz schön kalt. Aber ich habe jetzt am vergangenen Wochenende
Ach, eine Heizung hast du nicht da drin, gell?
Nee, ich habe die, oh Gott, als die Heizung im Bad bei meiner Mutter, als sie noch bei ihren Eltern gewohnt hat, war, weil die da keine Heizung im Haus hatten in den 60er, 70ern.
Oh Gott.
Die Heizung, die habe ich in der Bar jetzt stehen.
Achso, da ist nichts Brennbares in der Bar.
Nö. Ja, irgendwie 5 Holzbretter und sonst Stein.
Ja, das war gut.
Aber die sind auf der anderen Seite. Also. Oder die 6 Holzbretter an der Wand. Nee, was ich gemacht habe, ist, ich habe so Tempergussrohre genommen. Die sehen aus wie alte schwarze Wasserrohre. Und Winkel und Kurven und alles Mögliche. Hab mir das natürlich vorher überlegt. Hab dann 6 Bretter gekauft und hab dann aus diesen Rohren und den Brettern quasi 6 Regalebenen gebaut. Und ja, ich muss das jetzt noch final an die Wand schrauben. Und wenn ich jetzt mein Handy finden würde, könnte ich euch auch ein Bild schicken. Ja, ich finde es nicht mehr.
Tja.
Mist. Wo ist mein Handy?
Handy weg, live in der Sendung, ganz hervorragend.
Ja, ich fand es da sehr cool aus, das, was du bisher geschickt hast. war ja sehr, sehr cool.
Was steht jetzt ungefähr noch so an? Also was musst du noch machen, bis du da jetzt, sagen wir mal, die Eröffnungsparty andenken kannst?
Ja, eine richtige Bar noch. Bisher ist ja nur Bänger.
Ja, ich
brauche auf jeden Fall noch einen Tresen.
Vielleicht noch mehr als das? Also fass mal so zusammen. Was ist so der nächste Weg?
Also ich muss einen Tresen bauen. Ich muss jetzt erstmal das Ding finalisieren. Also im Moment sind da nur, ich habe sie jetzt auch nochmal geschickt, sind da nur zwei von drei Beleuchtungselementen drin. Dann muss ich es überhaupt mal an die Wand schrauben. Im Moment ist es nämlich noch nicht an die Wand geschraubt. Das steht noch so mehr schlecht als recht im Raum, also nicht im Raum, es lehnt sich ein bisschen an die Wand und ich habe so einen Tritt davor gestellt, der das dann an die Wand drückt. Und das heißt, das muss erstmal finalisiert werden. Da kamen die Teile, die ich dann doch vergessen hatte zu bestellen, kamen gestern. Und ich habe einen Fehler gemacht bei der Planung, dass ich die Abstände von den senkrechten Rohren sozusagen, auf denen die Bretter drauf liegen, habe ich halt mir gedacht, oh, es sind 3 Meter, alles klar, alles 75 Zentimeter, dann ist das schön gleich verteilt. Sieht auch schick aus. Problem ist nur, die Bretter, die nach außen zeigen, haben natürlich in der Mitte eine Stütze und gehen dann 75 Zentimeter nach außen und da passen halt schon irgendwie 6, 7 Flaschen drauf und deswegen muss ich die Teile oder diese Bretter werde ich auch noch irgendwie an die Wand schrauben müssen.
Ja, das rechts heißt, und links an die Wand, ne? Oder hinten.
Ja, rechts und links oder hinten oder ja, ich habe heute mit einem Arbeitskollegen gesprochen, der hat gemeint, nimm doch einfach so eine Gewindestange und mach die in die Wand und dann bohr ein Loch in das Brett rein und dann steckst du es einfach so von hinten rein. Funktioniert natürlich auch, dazu muss man natürlich sehr präzise und gerade bohren, was natürlich mit dem aufgebauten Regal dann auch wieder nicht so einfach ist. Also da bin ich noch mal überlegen, ob ich das mache oder ob ich Winkel mache. Dann muss ich mir noch überlegen, ob ich irgendeine Beleuchtung mache, also ob ich LEDs mache, was natürlich jetzt diesem Industrial Look ein bisschen widerspricht. Also ich habe diese Rohre Aufputz, ich habe Bretter, ich habe dahinter die sieht man eine Backsteinwand. Das ist alles sehr roh und dann so ein schickes Designer-LED als Beleuchtung, das irgendwie sagt mir das noch nicht so 100% zu. Und ich habe irgendwie jetzt 3 Bars hintereinander mit LEDs, Stripes beleuchtet. Vielleicht gehe ich da nochmal in mich und denke mir noch irgendwas Neues aus. Also ob es vielleicht am Ende wieder LEDs sind, die aber irgendwie anders eingesetzt werden, ich weiß noch nicht. Das muss ich mal schauen. Und dann muss ich natürlich noch die ganzen Regale wieder befüllen. Das heißt, ich muss erstmal die ganzen Flaschen raussuchen. Ich muss gucken, welche Flaschen ich da überhaupt reinkriege, ob ich überhaupt alle reinbekomme, die ich jetzt so im Keller rumstehen habe, oder ob ich nur Teile reinbekomme und der Rest muss irgendwie in der Austrinkparty dann ausgetrunken werden.
Du brauchst doch eine zweite Bar.
Ja. Kannst dir vorstellen, auf wie viel Gegenliebe das stoßen würde.
Auf die gleiche wie bei meiner Gattin.
Nur eine zweite Bar. Ja, zweite Bar wäre ja auch absurd, oder? Also. Nee, ja, also irgendwie für das eine oder andere Cocktail-Event und ein bisschen Ersatzflasche muss man ja schon. Also natürlich werde ich im Keller auch irgendwo noch eine kleine Lagerfläche haben, wo noch ein paar Flaschen stehen können. Aber eben nicht mehr in den Mengen, in denen sie im Moment, also ich weiß nicht, da stehen bestimmt 15 Kisten oder 25 Kisten im Keller rum mit Barsachen. Also da sind Flaschen drin, da sind Gläser drin. Auch dafür brauche ich natürlich einen Tresen, um irgendwie Gläser zu haben. Aber über Tresen habe ich jetzt im Moment noch gar nicht nachgedacht. Was ich weiß, ist, dass ich gerne wieder eine Gläserdusche haben möchte, dass ich vielleicht, wenn ich es hinkriege, auch einen kleinen Wasserhahn haben möchte, der vielleicht auch über der Gläserdusche ist, dass man quasi ein gemeinsames Abflussbecken hat. Irgendwie sowas. Ich hätte gerne einen Gefrierschrank drin, weil ich gerne gekühlte Gläser habe und auch den Zugriff aufs Eis finde ich sehr schön. Ja, und sonst bin ich da aber noch nicht viel weiter. Aber auch für schöne Gläser brauche ich noch, muss ich mir noch irgendwas an Ablagefläche ausdenken. Vielleicht verlängere ich auch die Barbretter nochmal auf eine nächste Seite, wo dann einfach auf einer gewissen Höhe einfach nur Gläser dastehen oder so. Das habe ich aber noch alles gar nicht überlegt. Ja, aber das ist ja schon eine größere Sache. Und ich weiß nicht, ihr habt ja, glaube ich, beide den Raum gesehen, wie er vorher aussah, mit Nut und Federholz und Fliesen drin. Ich finde, das ist jetzt halt schon ein ganz schöner Wandel.
Es sieht jetzt schon so viel geiler aus.
Ja, ich bin auch sehr zufrieden,
definitiv, wie
es aussieht. Aber die meisten Teile des Looks habe ich Jenny zu verdanken. Ja, also die hat den Boden gestrichen, die Wände gestrichen, den Putz habe ich abgeklopft, aber das ganze Streichen, Malern, Verputzen und so, das macht sie viel lieber und viel besser.
Ja, aber es macht definitiv sehr, sehr coole Fortschritte.
Ja, ja, und die Lampen, die da drin sind, da habe ich Philips Hue-Lampen genommen. Das heißt, die kann ich auch dann ein bisschen steuern. Also wenn die richtig hell sind, dann ist das fast wie ein Putzlicht da drin. Und wenn du die auf 1% machst, dann ist halt schön gedimmtes Barlicht, so wie ich das gerne mag.
Das nervt mich an den Hues so ein bisschen, dass die nicht so richtig hell gehen. Also ich würde gern eigentlich mal eine Hue kaufen, die viel mehr Bums hat, mindestens das Doppelte. Weil so richtig hell finde ich die nicht, wenn man die auf weiß und Maximum dreht.
Ja, das ist eh so eine Speziallampe mit so, wo du vermeintlich den Draht drin siehst.
Okay, sowas gibt's von Hue?
Ja.
Echt? Cool.
Also die wird nicht richtig, richtig hell, aber der Raum ist 9 Quadratmeter groß. Wenn da drei Lampen drin sind, die du aufdrehst, auf, weiß ich nicht, 60 Watt oder was das dann ist.
Ja, eben, genau, es sind nur 60, die Dinger, ja.
Ja, genau, aber 3x60 Watt in einem 9 Quadratmeter Zimmer, das ist halt hell. Oder hell genug für eine Bar, finde ich. Das ist ungemütlich.
Ja. Ja, okay.
Ich mochte es ja bei der alten Bar schon am liebsten, wenn nur der mittlere Schrank ein bisschen Licht hatte. So, das war mein Lieblingsbarlicht.
Ja, nee, im unteren Bereich finde ich die Philips Hue-Dinger absolut ausreichend und auch nutze ich auch sehr gerne in meinem Wohnzimmer, aber ich würde mir manchmal wünschen, dass ich die Dinger einfach noch 50% weiter aufdrehen könnte, wenn ich das mal brauche.
Okay.
Und das machen die halt nicht. Naja, egal.
So, ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Mein nächster Programmpunkt ist rausplaudern. Ihr müsst mir jetzt helfen. Was
passiert noch? Nein, Christoph möchte jetzt erstmal was über Heizungen erzählen. Ist es was warm bei dir? Über Heizungen.
Heizung, ja, richtig. Ja, es ist nicht sehr warm, aber es ist auch nicht das Zimmer, in dem die Heizkörper sind. Ich habe neue Heizkörper bekommen heute.
Fußbodenheizung?
Ja, aber wir haben in den Kinderzimmern keine Fußbodenheizung. Und da hängen Heizkörper.
Echt? Habe ich gar nicht drauf geachtet, als ich da neulich drin gepennt habe.
Ja, genau. Ach stimmt, du hast sogar im richtigen Kinderzimmer, also in dem Kinderzimmer, was nicht als
Gästezimmer. Im Kinderzimmer, ich habe auch im Kinderbett gepennt.
Ja, genau. Weil wir haben ein Kinderzimmer, was zum Gästezimmer umgemodelt werden kann. Da hätten wir aber erst die ganze Eisenbahn wegräumen müssen. Da hätten wir Ärger gekriegt, genau. Und deswegen hat der Bob kurz entschlossen einfach in Rosas Bett geschlafen. Was so ein übliches 1,20 Meter langes Babybett ist. Nein, Quatsch.
Bob hat sich zusammengerollt wie ein Hund.
Ja, nee, die Kleine geht mir nur so bis knapp bis zur Hüfte nicht immer ganz, aber in ihr Bett habe ich reingepasst. Also es ist eigenartig.
Zur Hüfte im Leben nicht. Die geht dir kaum.
Ja, sag ich ja nie. Nicht immer ganz, ja. Ich wollte nicht bis zum Knie sagen, weil das stimmt nicht. Da kommt sie schon drüber.
Bisschen. Also, die Sache ist die. Ich habe ja sowieso, wir kriegen ja neue Heizung jetzt im März, wenn alles gut läuft. Wir werden das Ölzeitalter verlassen und uns der Luftwärmepumpe zuwenden. Und in dem Dunstkreis kriegen wir eben auch neue Heizkörper in den Kinderzimmern, denn wir haben ja eigentlich Fußbodenheizung und da braucht man ja Vorheiztemperatur, so eine Grundtemperatur, nenne ich es mal. Ja?
Vorlauftemperatur,
das ist das Wort. Und die ist relativ niedrig, wenn du so Flächenheizung hast, weil du eben, weil du eben über eine
große Fläche. Weil du nicht Fläche, sterben möchtest.
Ja, nee, aber auch technisch. Du hast halt eine größere Fläche und wenn du über eine größere Fläche, mit einer geringeren Temperatur hast du halt dann am Ende das gleiche, wie wenn du über eine kleine Fläche mit einer größeren Temperatur, also an Energie, die am Ende ankommt, gell? Beim Kunden. Und
außer das Haus ist undicht, dann ist es egal.
Genau.
Habe ich getestet.
Wer würde denn sowas haben?
Für euch getestet, ja genau. Und haben wir übrigens auch, deswegen kriegen wir in den Kinderzimmern jetzt auch neue Fenster noch, weil wir haben im Rest des Hauses, haben wir ja schon seit fast 3 Jahren jetzt neue Fenster. Und jetzt kommen eben auch die Kinderzimmer dran. Da haben wir nämlich Fenster, wo es reinregnet. Wenn es stark regnet, dann fließt das Wasser in den Rahmen und von da aufs Fensterbrett, aufs innere Fensterbrett. Also da steht dann eine Wasserlache. Aber das ist eine andere Geschichte. Und diese, dadurch, dass wir da so normale Heizkörper haben, brauchen wir 2 Heizkreisläufe, die mit unterschiedlichen Temperaturen laufen. Eben einen wärmeren und einen kälteren. Und das ist ja ziemlich unpraktisch. Und deswegen, und da das auch überhaupt nicht so wahnsinnig gut zu der Wärmepumpe passt, haben wir jetzt uns entschieden, eben größere Heizkörper dahin zu machen. Also eine keine Flächenheizung, aber einen Heizkörper, der eben eine größere Fläche hat. Der kommt dann auch nicht mehr unter das Fenster, sondern neben das Fenster. Und das wurde heute gemacht. Diese Heizkörper wurden heute installiert. Das Problem war, dass die Theresa auf Fortbildung war, gestern und heute. Und deswegen ich das heute organisieren, oder nicht organisieren, sondern ich musste halt die Handwerker reinlassen und ein bisschen mit denen schnacken. Und dann war der Chef, der mit der Theresa alles abgesprochen hatte, war nicht da.
Das heißt, zwei Blinde haben miteinander philosophiert, was da gebaut wird, oder was?
Exakt, ja. Und
ja, Heizung. Recht ins Kinderzimmer? Nee, mach Kühlschrank rein.
Fertig. So ungefähr, ja. Die Theresa hatte mich auf Arbeit so, sag denen doch bitte, dass die Rollläden wegkommen und dass sie deswegen auf den Gurt keine Rücksicht nehmen müssen. Der muss nur ausbaubar sein, aber den muss man eigentlich nicht mehr richtig rankommen. Okay. Ich musste zu einem Ortstermin, bin ich da vorbeigefahren, war eben nur noch dieser Hiwi da, ja, habe ich das dem gesagt. Hat er gemeint, die Gürtel, die sind doch gar nicht betroffen. Habe ich mir das angeschaut und gesagt, ja, hier kommt der auf die Seite der Heizkörper. Ja, stimmt, ist ja auf der anderen Seite. Okay, anderes Zimmer, es sind 2 Kinderzimmer, anderes Zimmer, ja, stimmt, da auch. Kommt ja nicht hinter den Schrank, die Heizung. Ja, okay, habe ich das der Theresa geschrieben. Also wir waren uns einig, ja, passt alles. Hätte ich ja gar nicht herkommen müssen. Hat es der Theresa geschrieben, gesagt, hier ist doch eh nicht auf der Seite, wo der Gurt ist. Das hat sie dann, ich weiß nicht, halbe Stunde später gelesen, da war ich schon wieder tief im Odenwald unterwegs und hat dann so mich angerufen und dann gesagt, doch, im Hauptkinderzimmer ist das genau da, wo der Gurt ist. Da ich gesagt, ja, wo kommt denn die Heizung hin? Ja, rechts vom Fenster. Ich so, nicht links?
Okay.
Versuch meiner Tochter auch gerade beizubringen, was der Unterschied zwischen rechts und links ist.
Und weißt du, es war halt im einen Zimmer, ist neben dem Fenster so vielleicht 1 Meter Platz bis zur Wand und da steht normalerweise ein Schrank. Im Moment ist der nicht da, damit die arbeiten können, aber der wird dann wieder hingeschoben, ja, das wäre Quatsch, sonst würde man eben den Schrank von hinten beheizen, ja. Im anderen Zimmer ist es aber nicht so, da ist da kein Schrank und da soll die Heizung genau dahin, obwohl es dann in der Ecke vom Raum ist, weil nämlich auf der anderen Seite vom Fenster es sein könnte, dass der Lucius vielleicht irgendwann sein Bett da mal hinstellt und dann ist auch blöd, wenn die Heizung direkt über dem Bett hängt, weil dann ist es halt ein Chickenröster, gell. Und dann.
Was hast du gesagt?
Was habe ich gesagt?
Chickenröster?
Naja, so, wie nennt man das? So, wo man halbe Hähnchen kauft. So.
Okay, ja.
Gell? Heizung, wo in einem Spieß davor. Dann hat sie den Heizungstechniker, den Chef, angerufen und gesagt, ja, also das soll da und dahin. Hatten wir ja so abgesprochen, weil da vielleicht ein Bett nochmal hinkommt. Ah ja, stimmt. Also, haben Sie jetzt die Heizung schon aufs andere? Nee, noch hängt sie nicht. Aber sie haben mal die Wand schon aufgeklopft, gell?
Oh nein.
herrlich. Ja, das, so ist das halt, gell? Wenn man den Ehemann sowas regeln lässt. Den Ehemann und den Praktikanten. Naja.
Beide keine Ahnung, aber beide groß dabei.
Ja, genau.
Ja.
Mal gucken, ob das so weitergeht mit der Heizung.
Naja.
Naja, wird schon laufen.
Sehr schön.
Ja. Aber sie sehen sehr cool aus. Sie sind so sehr große, sehr so mit so einer ganz flachen Oberfläche, also so ganz glatte Oberfläche, die man praktisch auch als um irgendwas mit Magneten dran zu pinnen nehmen kann, wenn man will, wenn sie nicht
oder wenn man malen kann.
Ja, das auf die Idee wird die Rosa wahrscheinlich auch kommen, ja.
Ja, sehr schön. Was haben wir noch für Themen? Ich bin nicht informiert.
Ich glaube, der Bob hat noch ein Thema.
Echt?
Und ich habe auch noch eins.
Ja, dann.
War noch was.
Schieß los.
Bob geht auf Batteriereise, steht da. Sagt mir nichts.
Vielleicht hat der Bob sich gemutet.
Ist der Bob überhaupt noch da?
Ich habe keine Ahnung.
Wer ist dann, der Bob? Dann erzähle ich von meinem Schlafanzug.
Erzähl du mal von deinem Schlafanzug.
Ich habe einen neuen Schlafanzug bekommen von meinem Bruder. den ich mir auch gewünscht hatte, wofür ich von meiner Frau schon seit Jahren angezählt werde.
Was?
Und zwar ein Einteiler. Wenn man
mit dem Reißverschluss vorne, wo man sich den Pullover einkleben kann.
Genau, findet man auch unter Erwachsenenstrampler. Den trage ich gerade. Mit Faultieren drauf und so einem großen Reißverschluss vorne, genau. Und hat einen Einteiler, ja. Bin noch nicht zu einem Schluss gekommen, ob das wirklich richtig gut ist. Also, was gut ist, ist, man hat halt keinen Gürtel mehr, gell? Also, es ist halt nichts, was einen irgendwie um den Bauch herum irgendwie einzwängt. Das ist halt,
kein Gummibund oder so.
Genau, gibt kein Gummibund. Allerdings, wenn man schläft und sich irgendwie dreht auf irgendeine Weise, dann dreht sich das unten weniger als das oben und dann kann es sein, dass man wie so eine Presswurst so eingedreht wird. Ist mir gestern mal passiert.
Wacht man sich auf, fühlt sich wie eine Wurst.
Genau, möchte man eigentlich nicht. Und wenn man auf der Couch irgendwie so runtersinkt, dann zieht praktisch ja auch das, was du am Rücken hast, ja, zieht dir den Schlafanzug in die Kimme. Was ja eigentlich auch nicht passieren würde, ja. Also es
auch passiert, nicht so schön.
Es passiert leichter, dass dir das ganze Ding, also dass es sehr eng wird im Schritt. Ich bin noch nicht zum Schluss gekommen, ob das die gewonnene Freiheit durch den vielen Gummibund aufwiegt oder nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich jetzt einfach neu lernen, wie man mit so einem erwachsenen Strampler bewegt.
Großartig. Das ist
ein Quatsch.
Fantastisch, aber es sieht halt total sexy aus, gell? Könnt ihr euch vorstellen, oder?
Sicher.
Gibt's davon auch auf Instagram ein Foto?
Nee, ich glaube bisher nicht.
So von schräg hinten oder so?
Kannst du vielleicht in den Sneakpot? Nein, auch nicht? Okay.
Was? Werde ich sofort machen.
Ob du für uns mal ein Foto machen kannst? Egal.
Ach ja. Ja,
schön, sehr, gell? Schön. Ja.
Fantastisch.
Ich glaube, ich möchte es auch haben. Es ging nach großem Spaß.
Ja, obwohl die ganzen einzelnen Details klang jetzt nicht so, als ob man das unbedingt braucht.
Nee, wie gesagt, ich bin noch nicht ganz zum Schluss gekommen.
Die neue Freiheit ist halt schon ganz schön frei.
Ja, und wenn man natürlich aufs Klo muss, dann muss man sich halt immer komplett ausziehen, das ist klar, gell?
Ja, aber da bist du ja fix und schnell, also das.
Ja, das ist ja nicht das Problem.
Achso, du musst ja immer von oben alles runterpellen.
Genau. Also ich habe euch jetzt mal ein Bild in die Gruppe gesetzt. Könnt ihr euch das mal anschauen, wie das aussieht. Okay. Aber ist schon sexy. Also das kann man nicht anders sagen.
Ja, gleich in die Gruppe. Claudia wird sich jetzt fragen, what, why?
What the fuck?
Was ist denn hier los?
Das ist schön, gell? Wollt ihr auch?
Super aus. Ja, möchte ich auch, doch.
Und ich finde auch die Bezeichnung Erwachsenenstrampler ist absolut zutreffend.
Ja, ja. Dir fehlen halt die Druckknöpfe unten.
Das Body wird, hast du das ganze Bein runter oder so?
Ja, irgendwas, dass du da auch wickeln kannst.
Ja.
Oder, ja.
Ja, der Reißverschluss, den könnte man auch von unten öffnen. Also, den kann ich auch von unten hochziehen. Das heißt, ich könnte im Stehen pinkeln, könnte ich, aber das mache ich halt nicht.
Du könntest dich auch einfach drüberlegen.
Ja, genau. So wie ich es beim Lucius mache.
Was?
Der kann noch nicht im Stehen pinkeln. Ja. Das kriegt er nicht hin. Und wenn wir unterwegs sind und er muss Pipi, also wenn wir zum Beispiel im Auto unterwegs sind, das heißt, er muss jetzt Pipi, dann halte ich ihn am Rand, spring aus dem Auto, nimm ihn, Hose runter und dann so Planking-mäßig halte ich ihn. Ist gut, gell? Und hock mich selber hin natürlich, damit es nicht ganz so spritzt. Und sieht ziemlich albern aus, gell? Ja, so ist das.
Okay, aber er wird mal Planking-Weltmeister, wenn er
gut genau.
übt, so mit den Bauchmuskeln und so, und du ja. nur so etwa so auf Höhe vom Bauchnabel so greifst mit einer Hand, denke ich mir das so, damit du deine Oberarme noch ein bisschen trainierst. Und dann liegt er da so drauf.
Ja, wie sind Sie dazu gekommen, mit Planking anzufangen? Also da war ich 5 und dann.
Ich habe ihn so auch mit dem einen Arm habe ich ihn so über der Brust und mit dem anderen so etwas oberhalb der Knie. Ja. Ja, ihr werdet das auch alles noch erleben, wenn ihr mal Jungs bekommt.
Ja.
Es wird sicher unterhaltsam. Weiß ich nicht, wie ich von da aus jetzt irgendwo hin moderieren
auch sagen, soll. Apropos Jungs bekommen, der Robert wollte uns noch was erzählen. Nein,
ja.
Was?
Ich hatte noch ein Thema, aber da kriegen wir das nicht übergeleitet, glaube ich.
Doch, du hast auch ein Thema mit kleinen Dingelchen, an denen Dingelchen dranhängen. Nee, auch keine gute Überleitung.
Kann ja nicht folgen.
Irgendwas Batterien hast du?
Ja, mit Batterien, aber es geht um große Batterien. Ich habe ja Urlaub nächste Woche.
Mhm.
Und ich hoffe, dass ich wieder gesund bin bis dahin. Zumindest gesund genug, um vernünftig in den Urlaub fahren zu können, ohne das alles absagen zu müssen.
Mhm.
Ich brauchte ein Auto und habe eins gemietet. Und ich habe ein Elektroauto gemietet. Wir werden uns auf eine Elektroauto-Langstreckenfahrt begeben. Auch wenn sie nicht so lang ist, so 250 Kilometer oder so. Wir fahren ins Saarland und kurz nach Frankreich rüber. Und werden das mal voll elektrisch machen. Ich bin sehr gespannt, ob wir A ankommen und B, wie viele Ladesäulen sich nicht freischalten lassen oder nicht da sind, wo sie sein sollen oder belegt sind oder gestört sind oder.
Habt ihr am Zielort wenigstens gesicherte Ladeinfrastruktur?
Nein, oder? Natürlich nicht. Nein, Quatsch, das wäre zu albern.
Okay.
Nee, es ist da so in 3 Kilometer Entfernung, gibt es ein mehrfach Ladedingsi am örtlichen Bahnhof. Und die 3 Kilometer bis zu unserer Unterkunft, weiß ich nicht, mache ich da einen Spaziergang oder so. Also ich gedenke da Strom zu bekommen, irgendwie über Nacht vielleicht oder so. Mhm. Und das Auto dann am nächsten Tag wieder mit einem Spaziergang zurückzuholen und es dann voll zu haben.
Ja, und kommst du denn da überhaupt hin bis mit einer Ladung oder musst du zwischendrin laden?
Wenn ich wahrscheinlich mit 85 auf der rechten Spur im Windschatten eines LKWs fahre, könnte ich das schaffen?
Also nein.
Also realistisch gesehen, es kommt auch ein bisschen auf Außentemperatur, Windverhältnisse, ob es regnet oder nicht. Also die Autos sind ja da sehr empfindsam sozusagen. Und wie Außentemperatur auch in Bezug nicht nur darauf, dass kalte Akkus nicht so viel Leistung abgeben möchten wie warme Akkus, aber auch darauf, dass du dann ja irgendwann eine Heizung anmachst. Also wahrscheinlich nicht, aber ich denke, dass ich mit einmal zwischenladen irgendwo halbe, dreiviertel Stunde Pause, Mittagessen weiter und dann geht das ganz locker. Also
das, okay, ist ja, das
nicht,
geht
nicht mehr das Problem.
Ich bin gespannt.
Ja, genau. Nee, also wir machen auch, der erste Stopp ist nicht direkt die finale Ort, wo wir hinwollen, sondern die erste Nacht verbringen wir noch in einem Hotel woanders. Und da ist in unmittelbarer Umgebung des Hotels eine Ladesäule. Das Hotel selbst hat keine, haben wir nachgefragt. Die installieren wohl welche, die aber erst im Mai fertig sein werden. Das kommt für uns zu spät. Vielleicht war das auch nur eine dumme Ausrede, weiß ich nicht, keine Ahnung. Moment,
2 Monaten fertig.
Ja, die ist immer 2 Monate weg.
Genau, free beer tomorrow.
Ja, exactly. Das ist jetzt Unterstellung, das weiß ich nicht, aber ja, da ist zumindest in der Stadt gibt's Dutzende Ladesäulen, also da werde ich auf jeden Fall was finden. Von da aus sind es dann nochmal, weiß ich jetzt gar nicht so genau, 70, 80 Kilometer oder so. Aber da steht noch ein Ausflug an dem Tag dazu, also da sind es am Ende doch wieder 150 oder sowas. Da werde ich also wieder mit relativ leerem Akku dann da am endgültigen Zielort ankommen. Und da habe ich dann dieses 3-Kilometer-Problem, was ich am Anfang geschildert habe. Das werde ich dann auch irgendwie lösen und dann ja, weiß nicht, inwiefern wir uns dann da noch so täglich bewegen, wird gar nicht so sehr auf dem Programm stehen. Ich glaube, wir wollen eher mal so chillen, Füße hochlegen und den Kamin anmachen. Oder was auch immer, dass man da so tut. im Urlaub in so einem Ferienhäuschen.
Gut essen.
Ja, auch das, genau. Und ja. Also Willems zu Saarland wird unsicher gemacht. Ich bin auf dem Weg. ja. Genau. Und das wollte ich jetzt nur sozusagen in Aussicht stellen. Ich werde berichten, wenn ich zurück bin, wie das gelaufen ist und was alles schiefgegangen ist oder ob das alles so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben.
Wenn du aus Wiesbaden zurück bist, wo du gestrandet bist.
Ein bisschen weiter werde ich schon kommen, hoffe ich.
Wenn du Strom brauchst, klingeln bei uns, kein Problem.
Ja, ja, genau. Nee. Und dann an der Schuko-Steckdose. Stefan, ich bleib hier mal 15 Stunden, ist das okay?
Ja, dann können wir die Bar weiter aufbauen, ideal. Oder wir räumen schon mal was ein und trinken ein bisschen.
Genau.
Genau.
Ja, nee, der Ladestopp, den plane ich im Moment so irgendwo, weiß nicht, Höhe Kaiserslautern oder so. Das ist so der aktuelle Plan. Aber da habe ich jetzt schon viel sozusagen an so ein bisschen Infos aufgesammelt. Es gibt ja so zwei Routenplanungssoftware-Tools im Internet. Das ist einmal der Routenplaner von Going Electric und einmal der betterrouteplanner.com. Sind beides so, ja, im Grunde wie so Google Maps-Tools, wenn du so willst. Die planen dir halt eine Route unter der Voraussetzung, dass du ihnen vorher sagst, was du für ein Auto hast. Und die kennen dann halt so die aktuell üblichen Autos. Du kannst auch theoretisch einfach einen Verbrauch und eine Akkugröße eingeben, aber da gibt's halt schon so Presets, da klickst du dann einfach dein Auto an. Und dann weiß das Ding halt auch, A, was verbraucht das Teil, B, wie groß ist der Akku, wie weit kommt das üblicherweise, wie verhält sich das, wenn du schneller oder langsamer fährst. Kannst dann auch eingeben, ob du planst, irgendeine Höchstgeschwindigkeit nicht zu überschreiten oder ob du immer fahren willst, was da erlaubt ist. Und wenn freigegeben ist, was du dann fahren willst, und dann kannst du eben, und es weiß dann auch, welche Stecker du brauchst, also was für Ladestationen für dich in Frage kommen und wie schnell dieses Fahrzeug laden kann. Und dann kannst du halt angeben, was weiß ich will am Zielort mit 2% Akku ankommen oder ich will am Zielort noch 40% haben, weil, keine Ahnung, da gibt es keine unmittelbare Lademöglichkeit und ich muss Reserve haben. Und wie risikoreich du quasi an so einer Ladestation anrücken willst. Willst du an so einer Zwischenladestation mit 3% Akku einfallen oder möchtest du da gerne noch 15 haben, damit du noch Optionen hast, falls mit der Ladesäule irgendwas ist?
Ich hab
und aus nicht, diesen ganzen Parametern macht er dir dann eine Strecke und deine Zwischenladungspunkte und dann, ja.
Ich habe neulich getankt und hatte noch 2 Kilometer auf dem Ding.
Da habe ich auch ein bisschen
geschwitzt.
Genau. Puh.
Ja. Ja, und da weiß man ja auch bei Benzin oder jetzt Gas oder was auch immer Fahrzeugen, das ist ja auch nicht so wahnsinnig genau, ne?
Also, nee, deswegen war es auch so, es nahm dann in den letzten 10 Kilometern nahm es ziemlich schnell ab. Ich dachte, oh, scheiße. Und da habe ich dann auch nochmal, ich dachte, ich schaff's noch nach Sulzbach und kann da tanken und musste dann aber auf der anderen Mainseite drüben, weil ich, ja, es ging irgendwie viel schneller plötzlich.
Ja.
Naja.
Ja. Wir sind gespannt.
Ja.
Was hast du schon gesagt, was für ein Auto du fährst?
Ein Nissan Leaf werde ich fahren.
Ah, ja.
Das zweite Modell, ja, also den gab es ja schon ganz lang, den Leaf, und dann haben sie irgendwann neu gemacht, so den Klassiker Leaf 2. Ja. Genau, und das ist jetzt der neue, und den gibt es in 2 Akkugrößen, einmal mit 40 und einmal mit 62 Kilowattstunden Akkus. Ich habe den kleinen, ja, der hat so eine, ich glaube, WLTP-Reichweite irgendwie sowas von 280 Kilometern oder so. Oder 200, ja, weiß ich nicht, irgendwie sowas in der Größenordnung. Die ist nicht so ganz, also die kannst du halt fahren, wenn du, weiß ich nicht, Landstraße fährst oder so. Auf der Autobahn mit Tempo 120 und ein bisschen hügelig, wenn du da durchs Hunsrück fährst, ist es nicht zu machen. Dann kommst du definitiv eher, je nach Außentemperatur, so bei 210, 220 oder so Kilometern raus. Und vielleicht auch nur 190, wenn du die Kiste noch voller Gepäck hast. Also wir sind ja 3 Personen plus Gepäck und Kinderwagen und allen möglichen Graffel. Also rechne ich mal damit, dass ich eher so, ja, 180 so sicher habe auf jeden Fall. Und damit komme ich halt nicht hin, aber dann fehlen hinten halt nur noch 50 oder sowas. Oder ja, 230 oder so sind es, glaube ich. Also einmal laden definitiv langt dann locker. Und ja, das muss dann nur irgendwo zu geeigneter Zeit an geeigneter Stelle passieren, wo es einem nicht völlig langweilig wird, wenn man die halbe Stunde, die man da braucht, sinnvoll totschlagen kann. Und mit einmal bei Sunnyfair in der Schlange stehen, ist es ja schon fast passiert. Also
Ja, sehr schön. Ja, da wirst du dann nächste Ausgabe von berichten.
Exakt.
Genau, da ihr, ich glaube, Stefan, du bist auch im Urlaub, oder?
Mhm.
Deswegen, wie ihr gemerkt habt, kommt diese Folge etwas später raus als üblich und die nächste wird auch wieder voraussichtlich mit so einem Abstand. Also wir haben jetzt auf 2 Wochen eine Folge gestreckt.
Ja. Wir hatten kurz überlegt, ob wir wieder so eine Doppelfolge aufnehmen, also 2 Folgen quasi hintereinander, aber.
Wir hätten die jetzt auch teilen können und auf 2 Wochen verteilen können, aber das schafft ihr vielleicht auch selbst. Dass ihr dann.
Genau.
Na, jetzt nicht, wenn es jetzt wird, ist es zu spät, genau.
Jetzt schnell Pause machen, dann könnt ihr die 40 Sekunden noch am nachher.
Na gut, vielleicht seid ihr aber auch so, dass ihr immer erst das Ende des Podcasts hört, weil das habt ihr früher auch bei Büchern so gemacht, eben um zu wissen, wie es ausgeht.
Ja. Ja. Davon gibt es sicher viele. Ja. Oder vielleicht schreiben wir es in die Shownotes, denn es gibt Leute, die erst die Shownotes lesen.
Echt so Leute? Aber können wir machen, ja.
Keine Ahnung. Zumindest halte ich das für wahrscheinlicher, als dass es die Sorte gibt, die du gerade geschildert hast.
Ja, okay.
Na, aber es gibt nichts, was es nicht gibt, also insofern.
Ja, stimmt.
Ja, dann habt ihr jetzt möglicherweise die zweite Hälfte geschafft oder alles in einem Stück weggesuchtet. Egal wie. Sneakpot.de, Folge 620, da dürft ihr die Kommentare abladen. Und wenn ihr das hier hört, stehe ich wahrscheinlich irgendwo an einer Raststätte und warte auf den ADAC.
Der dann kommt und sagt, oh, mit Stromautos, oh nee, da habe ich gar keine Erfahrung. Da kann ich Ihnen gar nicht weiterhelfen.
Der hat dann so einen kleinen Benzingenerator mit 2,3 Watt oder so, ja, genau, dabei und macht den dann an und sagt, den lassen wir jetzt einfach mal 26 Tankfüllungen lang durchlaufen.
Genau.
Und dann können Sie wieder 8 Kilometer fahren.
Dann habe ich aber Feierabend und der nächste Kollege kommt. Viel, genau, Spaß.
Ja, genau.
Wir werden sehen. Nee, ich glaube, die retten dich dann tatsächlich, das habe ich mal irgendwo gelesen, mit anderen Elektroautos. Da kommt dann irgendeiner, der den Akku irgendwie auf 100% hat und dann wird da irgendwas gestöpselt und dann hast du am Ende 20 von seinen Prozenten rüber gerettet und dann fährt er wieder weg und du kannst dich zur nächsten Ladestation retten.
Das ist cool.
Aber ausprobieren möchte ich es nicht. So, das war's. Tschüss.
Gut.
Tschüss.
Tschüss. Bleibt gesund.